Ja, herzlich willkommen heute bei unserem AFK-Meeting.
Hallo.
Und ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Dann lasst uns doch einfach anfangen. Und wie immer, wenn wir jemanden Neuen da haben, würden wir doch gerne ihn sich erstmal vorstellen lassen und ihn kennenlernen. Schön, dass du da bist.
Danke. Mic check, 1, 2. Ja, hallo, ich bin der Mike und ich bin fernsehkochsüchtig.
Hallo Mike.
Ja, bei mir hat das eigentlich recht früh angefangen. Ich habe im Sandkasten damals schon Sandkuchen gebacken und mein Vater hatte eine VHS-Kamera, eine M7, und hat das aufgenommen. Und dann haben wir dann mit der ganzen Familie da dann vom Fernseher gesessen und mich beim Kochen angeguckt. Und da ist es eigentlich schon losgegangen. Und dann bin ich eigentlich seit fast 13 Jahren bin ich Fernsehkoch. Und ich kann eigentlich auch gar nicht mehr kochen, wenn nicht irgendwo eine Kamera steht. Also es fühlt sich irgendwie sinnlos an dann. Also ich weiß auch nicht, es ist irgendwas Triggeres. Also es ist die Aufmerksamkeit, das Sendungsbedürfnis, ich weiß es nicht genau. Normal ist man dann hinten in der Küche und keiner kriegt es mit, aber im Fernsehen, da sind dann wahnsinnig viele Leute davor und gibt mir diesen Kick, ne? Also das ist richtig geil. Und ich freue mich, dass ihr alle heute wieder eingeschaltet habt hier und Entschuldigung, tut mir leid. Deswegen bin ich jetzt hier.
Ja, vielen Dank, Mike. Und das ist doch ein kleiner Applaus wert, dass du hier so offen gesprochen hast. Und schön, dass du da bist.
Tim, jetzt setz dich doch mal hin und lass uns arbeiten.
Nein, aber das ist so, und dass ich mich immer wieder darüber ärgere, warum, ich weiß es doch. Warum kann ich nicht die Fresse halten? Das nervt mich richtig.
Aber weißt du was? Wichtig ist ja, A, du erkennst es und B, wirst du immer...
Ich ändere es nur nicht.
Doch, du wirst es ändern, indem du immer wieder dran denkst und es immer wieder ein bisschen weniger machst, bis es weg ist. Selbstreflexion nennt man das.
Ja, ich weiß. Davon habe ich übrigens eine ganze Menge.
Ja, eben, deswegen sage ich doch. Selbstreflexion nennt man das, davon hast du eine ganze Menge.
So, dankeschön.
So. Schön, dass du da bist, Tim. Hattest du bis hierher eine gute Woche?
Ich habe eine sehr gute Woche gehabt.
Warum?
Weil ich fast leider mediales Produkt begleite, was so diesen Begriff nicht verdient hat, weil ich mit Menschen mit besonderen Fähigkeiten gerade versuche, was zu entwickeln, was böse Zungen als reine mediales Green Labeling bezeichnen könnten.
Oh, jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Es macht aber so eine unfassbare Freude und lässt mich manchmal auch meine Alterswut vergessen und meine Sichtweise, also mich ein bisschen out of the box denken, fördert das sehr. Und es ist sehr inspirierend. Es ist auf eine seltsame Art und Weise sehr inspirierend. Es macht mir große Freude. Es lässt mich allerdings gerade sehr schlecht schlafen, weil der Kopf arbeitet. Er rattert und rattert und rattert und rattert.
Weil du dadurch merkst, wie gut es dir eigentlich geht, oder was meinst du?
Naja, entwickelt man dadurch nochmal ein größeres Gefühl von Demut, auch wenn man mir das immer wieder abspricht.
Wer? Also jetzt mal wirklich wer?
Mann. Ich habe ihn gerade Mann getroffen. Habe ich auch eingeladen.
Und der hat dir das abgesprochen?
Ja. Kannst du übrigens freuen, es kommt ein Überraschungsgast.
Bei uns kommt immer ein Überraschungsgast.
Ja, aber diesmal ein Überraschungsgast für dich. Habe ich gerade auf der Straße. Ja, habe ich gerade auf der Straße. Wenn es passt. Also wir wissen noch nicht ganz genau, ob es klappt, aber wir wissen auch gar nicht, warum.
Okay, weil du es kannst wahrscheinlich. Aber lass uns bitte zurück darauf gehen. Weil eine Begegnung, durch die du vielleicht gemerkt hast, wie gut es dir eigentlich geht.
Nein, das weiß ich jeden Tag. Das weiß ich wirklich jeden Tag. Weil es inspirierend ist, weil man doch immer wieder in einem geschlossenen Kontext denkt und sich bewegt. Und wenn man die Chance bekommt, so wie ich in diesem Abenteuerspielplatz Medien, da auch mal rauszukommen, was ich ja neulich schon mal mit der Moderation machen durfte, wo ich auch eher so, weiß ich noch nicht so richtig.
Da hörte ich übrigens, bist du exklusiv in dieser Meinung.
Ist das so? Ja. Das beruhigt mich sehr, ich kann es nicht glauben. Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl. Ja, dann entdeckst du auf einmal Welten und dann siehst du, Wahnsinn, wie viel engagierte, motivierte, tolle Menschen das doch gibt, wenn wir immer so von Spaltung der Gesellschaft sprechen oder ähnlichen Dingen, wo ich sage, es ist Quatsch. Wir gucken immer auf das Negative und es gibt so viel mehr Positives.
Mhm.
Es sollte so viel mehr Bühnen geben für Menschen, die eben so in einer Aktivität sind. Und wenn die einen selber mit auf die Reise nehmen, dann ist das sehr was sehr Befriedigendes. Aber eben auch was sehr Beschäftigendes.
Sag mal, das bringt mich auf eine Frage, die ich gelesen, in einem Hörbuch gehört habe.
Im Hörbuch?
Ja. Mhm. Lebst du, ich frag dich jetzt, lebst du in der Gegenwart oder lebst du zu sehr in der Vergangenheit oder, was ich mir gut vorstellen könnte, qua deines Berufes und vor allem was Medien angeht, viel zu viel in der Zukunft? Sprich, du machst heute etwas und freust dich gar nicht darüber, dass du sowas Geiles heute gemacht hast, weil du schon daran denkst, entweder es morgen toppen zu müssen, toppen zu wollen oder eventuell nicht toppen können, weil du nicht gut genug bist dafür.
Ja, aber das ist schön, eine gute Frage. Ich freue mich zu selten über das Heute.
Also Gegenwärtiges, ja.
Zu selten. Also ich mache Dinge und gehe sofort zur nächsten Sache über.
Genau.
Und aber zu selten den Moment, dass man sich einfach mal zurückblicken kann auf die schönen Dinge. Das tue ich gerade sehr. Deshalb bin ich auch manchmal knorzig, weil ich manchmal diese Unschuld der Jugend, nenne ich es mal, an der einen oder anderen Stelle vermisse. Frage mich, an welcher Stelle man sie nicht verliert oder aber nicht mehr so empfindet. Und das hat viel wiederum mit der Zukunft zu tun.
Mhm.
Ich sag mal so, ich bin in so einem Zeitkarussell.
Aber das Gegenwärtige, ich glaube, da man denkt wirklich viel zu selten ans Gegenwärtige. Das Heute.
Also, so, was man tut, ja.
Ja, weil ich komme jetzt auch drauf, ich sehe gerade das Band, was übrigens lustig ist, dass du als Besitzer der Bullerei ein Band tragen musst.
Ich bin gerade nicht reingekommen.
Ist das wirklich so?
Ja, ja. Also wir haben heute eine Veranstaltung in der Bullerei, die wirklich spektakulär ist, die allerdings mit mir nichts zu tun hat.
Ja.
Das haben zwei sehr gute Freundinnen, im Wesentlichen Salomon und Salomon. Meine Freundin Salomon.
Mhm.
Wäre heutzutage auch korrekt gewesen. Salome und Illy auf die Beine gestellt haben. All Hands on Deck heißt das
Alle
Ganze.
Alle Mann an Bord.
Eine Art Charity-Konzert für die Veranstaltungsbranche, denn die ist noch weit davon, um wieder auf gesunden Füßen zu stehen. Und parallel wird natürlich auch, man kommt gar nicht drum herum, auch ein Signal für die Ukraine gegen den Krieg gesetzt. Und ich, da sind gerade Proben, da wird gerade aufgebaut und ich wollte gerade in meinen Laden rein und da wurde ich gefragt, ob ich Mitarbeiter bin. Dann habe ich gesagt, wenn ich Ihnen eins versprechen kann, dass ich in diesem Laden noch nie gearbeitet habe, dann wollte er mich nicht reinlassen.
Aber hat er dich erkannt?
Nein, natürlich nicht.
Wieso natürlich nicht?
Ja, gibt ja, muss man ja nicht jeder kennen. Weißt du, das ist so. Ich komme auch, nochmal, ich wirke auch in echt sehr viel jünger und schlanker.
Aber
so,
ich,
das ist so. Neulich wurde ich angesprochen, wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, Sie sind Tim Melzer.
Aber Sie sehen viel jünger aus.
Nee, und es ist viel schlanker.
Ach so, naja, gut.
So, ja, gut. Das habe ich schon oft gehört. Also mit dem jüngeren und schlankeren Tim Melzer.
Ja, so. Du, und wie bist du dann an das Band gekommen? Dann musstest du dann mit deinem Betriebsleiter kommen.
Ich habe ihn umgehauen.
Die Sau.
Nein, ich habe gesagt, habe dann mein Band gezeigt. Und dann habe ich, also okay, ich habe mein Band gezeigt. Ich habe nicht gesagt, mir gehört der Laden.
Ja, ist doch gut so. Und freust dich drauf?
Sehr. Es ist ein Lagerfeuerabend mit Freunden.
Ja, es sind ganz gute Namen dabei, ne?
Wahnsinn.
Also wirklich, also
kann man, glaube ich, auch, jetzt muss ich lügen, aber sich jetzt, wenn man diesen Podcast hört, auch bei Amazon Prime.
Ich bring Kaffee.
Ich freue mich. Das hat geklappt. Sehr schön.
Tim Melzer.
Meine Überraschung.
Du riechst nicht nach Bratwurst.
Gar nicht schlecht.
Setz dich kurz.
Also wir
hast du Zeit?
Ja, kurz. Also los. Natürlich. Ja, ich bin doch heute bei euch in der Veranstaltung.
Ja, eben.
In der Bullerei, in der echten.
Ja.
Gut, also ganz kurz, nur damit
wir haben. Wie geil ist
wir
das?
Wir haben Jesus hier.
Jesus war gestern, hat mich gestern besucht.
Hab ich gehört.
Hat der Hausverbot bei dir, oder?
Nein, hat er nicht.
Wieso? Ist gleich, nee.
Hat er irgendwo kein Durfte Hausverbot? Nicht rein?
Nein.
Überhaupt nicht.
Nur weil er meinem Schwan eine gegeben hat, oder was?
Ja.
Das hat man in der Mopo gelesen.
Aber ich habe das auch schon mal gehört, dass der Hausverbot hätte in der Bulle. Außer die 187-Jungs.
Nein.
Nee?
Wir haben mit den 187-Jungs haben wir Veranstaltungen gemacht. Also ich heiße nicht alles gut, was sie machen, definitiv nicht. Aber ich bin definitiv kein moralinsaurer Richter, der sich anmaßt, immer über Dinge zu urteilen und zu machen. Also es gibt, ich ich sag Dinge, wenn sie mich stören. Ja. Weiß immer nicht, warum die Jungs halt immer was mit meiner Mutter anfangen wollen. Das ist ja. So in den Texten, weißt du, wenn sie die Mutter immer herannehmen wollen. Das ist eine Aussage, die ich nicht so richtig verstehe, weil ich kenne meine Mutter. Und ich finde, dass sie einfach so aus dem typischen, ich sag mal, aus der Zielgruppe eigentlich raus ist. So.
Ja.
Von den Jungs und nee, aber kein Hausverbot.
Aber ist dir eigentlich bewusst, dass wir jetzt innerhalb kürzester Zeit die zwei absoluten Insta-Kilo-Jungs hier haben? Erst Kai Pflaume, jetzt Knossi, der ja mehr oder weniger im positivsten Sinne der Windschatten von Kai Pflaume ist.
Ich bin der Windschatten von Kai Pflaume?
Oh, das im positivsten Sinne.
Da freu ich
du
mich
bist
aber.
Ja auf der Überholspur. Gestern hast du ja auch schon wieder publikumswirksam, glaube ich, habe ich gesehen, irgendeinen Koffer von Kai bekommen oder empfohlen bekommen.
Nee, Kai empfiehlt mir. Kai ist ja wirklich, muss man ja sagen, auch positiv gemeint, ne, der ist ja eine wandelnde Litfaßsäule.
Ja, natürlich.
Ist schon brutal, ne?
Sportartikel, die neuesten Schuhe. Ja. Und wenn ich irgendwas brauche, ich Kai, welchen Koffer? Sagt der, pass auf, habe ich jemanden, ne, guck dir das mal an hier, teste den mal, mega. Ne? Und da bedanke ich mich natürlich auch über Instagram bei Kai. Der ist ein Idol. Der hat es geschafft wieder, dass die jungen Leute, Kai Pflaume ist im Gespräch, das war bei mir, ich war 9 Jahre alt, da hat meine Mutter mich gezwungen, 19.10 Uhr nur die Liebe zählt. Sonntagabends.
Ne? Du guckst das jetzt.
Ja, natürlich.
Nur die Liebe, das war, oh, da gab es so grauenhafte Momente. Das war so, so
Fremdschämen, meinst du?
Ach du, wenn da die Teelichter in Herzform ausgelegt worden sind und wirklich talentfreie Menschen versucht haben, ihre Liebe durch gesangliche Darbietung zum Ausdruck zu bringen.
Oder eben, wenn jemandem die Liebe gestanden wurde und derjenige sagte, sorry, fühle ich nicht.
Das oder der Animateur, weißt du, nach einer Urlaubsliebe vom Dach abgeseilt wurde.
Stimmt.
Da ist er.
Stimmt. Das war, also da gab es schon einige Momente, wo ich dachte, krass.
Geil.
Wo, an welcher Stelle habt ihr euch von der eben Selbsteinschätzung abgenabelt?
Aber was bist du für ein Jahrgang, Knossi?
86.
86.
Was bist du?
Wieso? Wie sehe ich aus? Wie wirklich?
Also generell,
was ist das dann? 36, also 37 oder was bist du?
Knossi ist heute bei uns auch bei der Veranstaltung und wird da ein bisschen durchführen und wird eben auch seine Energie und seine Follower sozusagen auf dieses Thema aufmerksam machen. Weshalb erstmal Respekt, dass jeder der Beteiligten, was sie machen, das ist so freundschaftlich und fast familiär schon. Und obwohl wir lernen uns heute wirklich kennen. Und es hieß irgendwie, ob ich nachher kurz mit Knossi was machen kann. Und ich dachte, ja klar. Und dann dachte ich, Mensch, wenn du dich langweilst, komm mal kurz vorbei. Jetzt ist er hier. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sage. Du siehst jünger und schlanker aus als im Fernsehen.
In real. Ja, ja, das stimmt. Das höre ich aber auch häufig.
Also da im Fernsehen habe ich schon gedacht, ja, Gamer.
Weißt du?
Chips und so, meinst du?
Ja, Chips und, Gelode und Kraut.
Chips und Kraut.
Nee, Kraut überhaupt nicht. Wirklich, nee, vertrage ich nicht. Also, in jungen Jahren mal probieren, kann ich nicht.
Jetzt muss ich dir mal eins sagen, wirklich. Wir haben so funktioniert das auf den Partys, ne? Also auf diesen Red Carpet Partys. So. Dann siehst du mal Leute, die meisten, oft erkennst du die auch gar nicht irgendwie, weil bist vielleicht nicht mit hier unterwegs oder sonstiges. An Knossi kam man nicht drumherum, selbst jemand, der das Internet so verweigert wie ich, außer eben halt die gängigen www.jupi-Seiten. Als du die Stand-Up-Geschichte gemacht hast.
Die Stand-Up, du meinst täglich frisch geröstet.
Genau. Ja. Der erste Auftritt, ich hatte Gänsehaut und dachte, sensationeller Typ. Deine Freude, die du hattest.
Ja, also voll.
Und ich dachte, du bist der einzige wertige Late-Night-Talker, wenn man dich jetzt nicht... Also wenn man dich jetzt nicht drückt, sondern wenn man das, ich habe pures Gold gesehen. Das war so ein geiler Fernsehauftritt. Also der war so besonders, das war die Geburtsstunde, wirklich.
Ja?
Ja, ich fand's Mörder. Du bist da rein, du hast, also wirklich ein Honigkuchenpferd. Hätte nicht breiter grinsen können, du krass, oh Scheiße, oh hier. Und als ob du wirklich Traum. Das erste Mal da warst und hast das so angenommen und hast du das so, hallo, hier bin ich. Ich bin der Host.
Aber
ich bin
der Gastgeber. Dass du das so erkannt hast, das war wirklich so, das war die Erfüllung aller meiner Träume. Ich kam da raus, kann so eine Bühne bespielen. Es war unglaublich.
Ja.
Da steht eine Band. Wenn ich heute zurückdenke, ich sag auch manchmal Stefan, ey, traurig, ne? Mir fehlt dieses Gefühl. Ich habe da so viel gelernt, dann wird der Lernprozess auf einmal so abgekattet. Ich habe das geliebt.
Ja, aber echt. Vielleicht ist es einfach die Idee, analoge und digitale Welt. Weißt du, also manchmal ist analog was anderes als und es spielt eh gerade eine ganz seltsame Rolle, weil oft ist da schon viel Sarkasmus und Zynismus und Müdigkeit und Genervtheit deiner. Und das war so geil, in dein Gesicht zu gucken, wie du da diese Bühne und den Stuhl und so, bam. Gab bei mir, Entschuldigung, ich neige dazu, viel zu reden, einen ähnlichen Moment, einen meiner ersten Talkshow-Auftritte, da war ich bei Kerner eingeladen. Und Kerner war damals Master of Everything im Talk. Und ich habe es geschafft, ihn von seinem Stuhl zu verdrängen. So, weil ich hatte so, also ich sollte irgendwie eine Kochperformance machen und dann, ja, ich brauche ein bisschen Platz. Und dann stand der halt das allererste Mal auf und ich habe mich in seinen Sessel reingesetzt und mir lief Speichel die Mundwinkel runter, weil ich mich so gefreut habe, dass ich als kleiner Kackkoch sozusagen gerade mal hier an dem wichtigsten Talkstuhl der Nation sitze. Und dann dachte ich, okay, da geht mehr. Und 20 Jahre später.
Aber wir haben ja auch weil wir eben über das Gegenwärtige sprachen. Ja. Ne? Ich finde, da ist Knossi auch ein hervorragendes Beispiel dafür, dass er mit all dem, was er macht, dem Zuschauer und der Zuschauerin immer das Gefühl gibt, wie dankbar er dafür ist, dass er das machen darf und mit was für einer kindlichen Leichtigkeit im positivsten Sinne. Ne? Da wirklich behalt ihr immer das Kind im Manne oder in der Frau natürlich, was komisch wäre, egal, das auch so zu transportieren. Und ich glaube, dann gehst du den Leuten auch weniger auf den Sack, wenn du jedem wirklich das Gefühl gibst, ey, ich bin so dankbar, das hier machen zu dürfen.
Ist der heutige Tag, wirst du auch noch sehen, das Genreübergreifende, darum geht's. Entweder haben Leute das Gehen und sie wollen Menschen begeistern, mit egal was sie machen. Ich mit Kochen, andere mit Musik, du mit deinem Spielen, mit dem überhaupt mit Sprechen, mit Reden. Und wenn das auf, das erklärt ja auch den Erfolg, weil ich sag mal so, wir beide sind jetzt nicht irgendwie die Kandidaten, um auf der Vogue aufzutauchen, weißt du?
Das ist ja auch ein Wunder, das habe ich mir auch immer gedacht, das muss ja allein meine Art sein, ich sehe aus wie ein Schwein vor der Schlachtung. Wenn du ganz ehrlich bist, das ist optisch, ist ja nichts da, gar nichts.
Sag ich
wirklich.
Deswegen
aber ich mache mit auch nichts draus. Das juckt mich auch nicht, ne? Aber
das ist ein Wunder.
Ja, also ich weiß zumindest, was du meinst. Ich sehe es natürlich komplett anders.
Das stimmt
aber
nicht. Du siehst das genauso und ich sehe es genauso. Stimmt. Ich sehe es aber auch mit mir so, wo ich manchmal so denke, ich glaube, da hat sich auch mal irgendwann die Verona Poth, hat sich wahnsinnig drüber aufgeregt. Da sind wir zusammen in der Show aufgetreten und sie muss halt 3 Stunden in die Maske. Und ich damals noch in der Sturm- und Drangzeit, halb versoffen mit der Kauleiste, die ich nun mal habe, die Jahre meiner Sprechweise. Und bin da halt so auf die Bühne und gesagt, das ist so unfair. Das ist so, da kommt so ein, ich glaube, sie hat sogar gesagt, da kommt so ein Koch irgendwie, räumt hinter der Bühne auf, brüllt, krakeelt irgendwie so. Ich 3,5 Stunden in die Maske, das ist so unfair, wie wir Frauen gesehen werden in der Öffentlichkeit. Ja. Das war so ein ähnlicher Moment. Und Knossi und ich sind ein Beispiel dafür, dass nicht ausschließlich Attraktivität vonnöten ist, um in den Medien auftauchen zu können.
Also was ist denn das Geheimnis? Ich glaube einfach purer Wille. Nie dran gezweifelt. Das war schon immer das, was ich wollte. Meine Mutter musste mit mir, mit dem Wohnmobil, nach Köln 300 Kilometer reisen, damit ich irgendwie nur am Zaun von der Big Brother Aftershow Party stehe. Dann habe ich es irgendwie am nächsten Morgen, meine Mutter, wir fahren dann bald heim. Nein, am nächsten Morgen, wir warten noch. Habe ich es irgendwie geschafft, in eins dieser Studios, mal bei Stern TV. Ich war da ganz allein, habe es da reingeschaut. Bei Wer wird Millionär heimlich rein, mal auf dem Stuhl gesessen. Ja. Ich habe das so geliebt, diese Faszination. Das hatte ich schon als kleines Kind.
Es gab mal so eine sehr schöne Werbung von so einem Pfefferminzbonbon, wo so 2 Leute vom Schiff stehen. Wer von euch beiden Kasper ist hier der Kapitän? Weißt du? Es ist Charisma. Charisma ist, glaube ich, das lateinische wenn es lateinisch denn ist. Knossi, wir sind an der einen oder anderen Stelle hier auch kulinarisch. Aber wenn man es. Max, erstmal, magst du was trinken? Hast du noch die Zeit?
Ich habe noch einen kurzen Moment, da viel haben wir nicht mehr.
Nee, viel nicht.
Ich muss gleich rüber.
Wir haben noch einen Gast, der wartet. Knossi, was willst du? Schnaps, Bier oder Weißwein?
Ich weiß schon, wer das ist da draußen.
Schnaps, Bier oder Weißwein?
Ich nehme einen Schluck Weißwein. So. Ich muss gleich noch mit Steven Gätchen haben. Das ist auch heute eine riesige
Ehre. Dann würde ich Schnaps trinken. Das ist so eine Diva. Also,
ey, aber das ist auch krass.
Der macht zwar auf Disney Channel, aber der Steven.
Steven ist Hollywood. Das lasse ich mir auch nicht nehmen.
Ja, aber Steven Hollywood. Sasa Gabo ist
man
dagegen
ihn,
eine Sozialarbeiterin.
Ja, man nennt ihn ja auch Steven Gätchen, ne?
Ja, genau, Steven Gätchen.
Hey, wenn ich gleich hier gehe, ich bin irgendwie jetzt zum Teil auch gebrochen, ne?
Warum denn?
Du hast Wunden bei mir aufgerissen, ne? Mit welcher Leidenschaft ich das gemacht habe. Die Show ist nicht mehr da. Weißt du, was ich meine? Jetzt gehe ich hier raus und denke mir, ja, jetzt weiß ich wieder, was ich eigentlich am stärksten vermisse.
Es wird aber kommen.
So, cheers.
Ich kann dir, wie ich das vermisse.
Ich kann dir sagen, es wird wieder kommen. Bin ich mir 100%ig sicher. Wenn es nicht die Welt ist, es wird, weil du hast es fulminant gemacht. Und wirklich eine komplett, also nicht, dass ich viel Ahnung habe, aber ich war berührt. Und das ist mal jemand, der so verhurt ist wie ich, der so vieles geht. Und berührt zu werden, ob einer Freude. Ich war verliebt. Also, und es war toll.
Tim ist Fan.
So. Und dann dann ist das Problem, ne? Vielleicht auch ein bisschen, dass man im Fernsehen auch immer so ein bisschen Zwangsjacke hat, ne? Also, dass man dann quasi den Rahmen einfach nicht sprengen darf auch, ne?
Ja, oder einen guten Anwalt braucht.
Tim Melzer hat mich gebrochen in seinem Podcast.
Positiv
gebrochen.
Kulinarisch, jetzt müssen wir das Spiel mal schnell umdrehen. Ein kleines Cameo, irgendeine kulinarische Frage?
bei Rumpsteak zum Beispiel, ja. Ich kann das zu Hause, ich weiß nie wie lange. Ne? Und in den Backofen oder nur in der Pfanne?
Das werden wir, ist unser Gast heute kulinarisch? Mhm. Dann fragen wir den das, ich habe keine Ahnung.
Das gibt's doch, musst du wissen.
Ich esse nur Filet.
Ja, wie? Du kannst diese Frage jetzt nicht beantworten.
Versuchen wir mal schnell, das Sympathielevel bei den Gästen zu lassen, indem ich mich wie ein Arschloch darstelle. Nein, in der Tat ist es so nicht einfach zu beantworten, weil ich nicht weiß, wie. Aber es gibt einen Tipp. Alte Daumenregel. Mhm. Das. Das ist der ganze Tipp. In Anführungszeichen, du kannst es in den Ofen machen bei Niedertemperatur, was bei Rumpsteak besser ist, weil die Faser hart ist. Und wenn die mit harter Hitze, also sozusagen drangsaliert wird, dann macht sie zu und dann wird es trocken und fest. Das heißt, anbraten und dann in den Ofen schieben, 100 Grad und dann einfach der Regel folgen. Und dann bist du relativ weit drin. Also unabhängig der Dicke und unabhängig der Schwere.
Habe ich auch noch was gelernt.
Ja,
kannst du es versuchen.
Du kannst es auch andersrum machen. Du kannst auch, auch ein guter Tipp, du packst es unangebraten, das nennt man Rückwärtsgarn, was ein dämlicher Ausdruck ist. Du machst den Ofen 80 Grad, schiebst das Rumpsteak rein, dann passiert über viele, viele, viele Minuten nichts Falsches. Roh. So. Und dann wird es ein bisschen gräulich an und dann fehlt dir das Röstaroma. Und was machst du dann?
Anbraten.
Richtig.
Andersrum machen.
Andersrum. Also nicht anbraten, das ist oft, kann oft ein bisschen Fehler hervorrufen. Dieses Rückwärtsgarn ist hilfreicher. Du schiebst also für Leute, die jetzt keinen tagtäglichen Umgang damit haben. Reinschieben, dann passiert wirklich, auch da musst du nicht auf 5, 6, 7 Minuten achten, das bleibt bei dieser Temperatur, weil die so niedrig langsam ins Fleisch geht. Und dann merkst du, da passiert was, anbraten und dann hast du à la bonheur. Tolle Kerntemperatur, richtig schöne frische Röstaromen, den Feinbuttergeschmack, Salz und Pfeffer.
Weißt du was, wir werden auf alle Fälle jetzt, wir waren ja glaube ich an Knossi schon mal dran, wir werden jetzt die Einladung offiziell aussprechen, dass wir Knossi dieses Jahr noch hier zu Fiete einladen, oder?
Zu was?
Hier, zu uns im Podcast laden wir dich dieses Jahr nochmal ein, oder?
Hast du nicht auch irgendeine Nummer, wo du mich jetzt dazu einladen könntest?
Ich habe einige Sachen, na klar.
Du bist
also kannst du auch Künstler bewerten, sagen wir mal so, die talentiert sind? Ich habe ja auch so die größte Talentshow im Internet. Würdest du dir das zutrauen?
Oh ja, unbedingt.
Würdest du dir zutrauen, dass dann Leute singen? Also die machen
singen, rappen? Habe ich doch gerade mit dir gemacht. Ich kann Talente erkennen.
Weißt du, das kommt gut an, wenn ich sage, und heute bei Show Your Talent, der Gast, nachdem letzte Woche Sido da war, heute mal jemand, der richtig Ahnung hat. Ja. Tim Melzer!
Aber kannst du den nicht ins Angelcamp einladen, Knossi?
Ja, wir haben gerade keins in Planung, aber Angelcamp bist du?
Angel wäre auch
das
geil.
Das finde ich gut.
Richtig geil. Das also ich finde das eine unfassbar schöne Sportart oder eine Beschäftigung. Ich habe nur keine Ahnung.
Okay.
Also ich stand neulich in so einem gekauften Forellenteich irgendwie, wo Leute aus 30 Zentimeter...
Ja, das ist nix.
Ich habe nichts gefangen, aber da stand ein 3,5-Jähriger, ne, und dem habe ich Geld gegeben für seine Fische, damit ich was zu kochen hatte.
Also ich erinnere dich, wir hatten 3,5 Stunden Materia hier, der dir vom Angeln erzählt hat. Hörst du dir nochmal den Podcast an und dann bist du der beste Angler am Angelcamp bei Knossi. Ja. Er ist ja immer noch dabei, Sido ist ja noch am Start, ne?
Sido ist dabei, Manni Mark, Sascha Hell, ich weiß, kennst du Unsympathisch TV? Wahrscheinlich nicht. Ne?
Nein.
Aber eigentlich der größte YouTuber in Deutschland, also der macht so witzige Videos für die 13- bis 16-Jährigen.
Ich nochmal, das ist ja, du bist eher aus der Gamer-Szene heraus, ne? Und ich habe meine Gaming-Karriere wirklich abgebrochen, weil ich einfach mental überfordert war bei dem Tennisspiel mit den Balken bei Stufe 3.
Das war Gott, Atari.
Das war doch 80er Jahre.
Ja, ich bin ja auch.
Und dann ab nie wieder.
Ich hatte nochmal so einen kläglichen Versuch mit Wipeout. Das war so ein Spiel, was ich technisch ganz gut noch umsetzen konnte. Als dann aber diese Welten kamen mit Ballerspiel, also nicht wie ein Ballern, sondern ich kann mit der Visualität nichts. Ich weiß nicht, was bei euch im Kopf kaputt ist, dass ihr diese Bilder verarbeiten könnt und dann auch noch körperliche Reaktionen darauf gestalten könnt. Also das ist ja dieser ständige Perspektivwechsel oder so, da neige ich dazu einen epileptischen Anfall. Ich finde das irre.
Ich weiß, keine Ahnung, das ist doch normal oder nicht?
Nee, eben nicht. Das ist normal in eurer Zeit. In meiner Welt ist da gar nichts normal dran. Wie gesagt, in meiner Welt ist ein Balken, der hoch und runter schneller wird, der überfordert mich schon.
Tetris hast du aber hingekriegt.
Nein.
Auch nicht.
Nein, Tetris bin
du
ich
guckst
nie.
Mich auch so fragend an.
Tetris
auch für
bin
dich
ich, nie,
ich bin ja auch älter als du. Also ich bin für Twitch und den ganzen Kram, da bin ich auch voll
das
raus.
Das ist jetzt mal, das du ist, kennst
also
Twitch er,
also ganz
doch,
kurz.
Dann bin ich verarscht worden.
Nein.
Von nee, wem
das
bist
ist Switch.
Von Max Giermann.
Nein, das ist Switch.
Das ist Switch Reload. Oh, so, ist
so. Knossi ist ja heute bei dir in der Bullerei, um via Twitch live von All Hands on Deck zu berichten. So.
Ich weiß schon, was es ist.
Also der war nicht schlecht mit Switch. Der war wirklich nicht schlecht.
Der war gut, oder?
Du musst mal bitte deinen Kopf Kopfhörer, wir müssen nee, gleich...
Nee, habe ich keine Lust zu.
Bitte,
ich
Tim, Lust jedes Mal. Mal bitte. Danke.
Aber ich muss ja gleich nochmal den Knossi in den Arm
nehmen. Das kannst du auch. Wir haben
ich mach mal, pass mal auf, ich hau eh gleich. Ich hau
komm, wir machen ein Selfie und dann...
Ein schönes, pass mal auf, man macht heutzutage auch eine Insta-Story, Tim Melzer.
Okay, wie geht das?
Pass auf, ich mache hier richtig... So geht das, pass auf.
Ja.
Freunde, ihr könnt es nicht glauben, wo ich bin. Es ist unfassbar. In dieser Booth habe ich den erfolgreichsten OMR-Podcast ever mit aufgenommen. Da war ich Gast und jetzt darf Tim Melzer hier sein.
Das ist so lieb von dir, dass du mich eingeladen hast in meinen Podcast namens Fide Gastro. Und der besteht ja aufgrund von kulinarischer Fachlichkeit. Und da führte kein Weg an dir dran vorbei, damit du der zukünftige Gastgeber von Fide Gastro bist.
Ich bin hier einfach rein. Auf, ja. Komm, setz dich doch. Weinchen. Und gleich geht's rüber in die Bullerei von Tim Melzer und dann gibt's All Hands on Deck. Heute für einen guten Zweck. Könnt ihr auch gerne, er ist in eurem Podcast dann wahrscheinlich schon gelaufen.
Hatten aber wir schon, kann man dann nachher ja noch streamen.
Ganz wichtig, und zwar der gute Zweck, Tim?
Im Wesentlichen natürlich die vielen Mitarbeiter und der Grundaufbau der Veranstaltungsbranche und auch heutzutage ganz, ganz wichtig, sozusagen spontan wie Knossi heute hier dabei, Thema Krieg und Frieden darf keine Nichtrolle spielen. Richtig. Doppelte Verneinung, zwar scheiße.
Also mehr Infos gleich. Von der Spontanität her sehr gut.
Ich Lust auf den Rumstich. Wir hören uns gleich.
Ja, Profis.
So, und jetzt verpiss dich.
Ich verpiss mich jetzt. Jetzt ist hier Ende. Ey, hab mich sehr gefreut. Danke, ja.
Wir sehen uns gleich. Du rufst an. Ich muss nämlich nachher einmal ganz kurz raus im Podcast.
Wann?
Ich glaube so gegen 16:30 ungefähr. Muss ich einmal ganz kurz raus.
Okay.
Dann machen wir nämlich einmal draußen.
Wir müssen, müssen um 5 Uhr fertig sein.
Nee, du machst. So. Tschüss, ey, es war sehr toll.
Ey, und der Steven ist nicht so unsympathisch wie du.
Ich weiß.
So. Gut, gute Überraschung.
Oder?
Ja, wirklich. Also,
habe ich mal gedacht, aber das fällt auch rund.
Ja,
ich finde das so lustig. Das ist so Knossi, Tim Melzer, Sebastian Merget, was soll das? Aber das macht Sinn.
Ja, und er ist auch, also er ist wirklich, er hat eine Begeisterungsfähigkeit. Ja. Mein lieber Scholli, hier pass mal auf.
Ja.
Ja, 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 ja. Fiete fordert viel, aber Fiete fördert auch viel.
So, und ich kann dir mal ganz genau sagen, Tim, wir sind ja bei Fide Gastro tatsächlich auch dafür verantwortlich, dass wir hier Leute formen und besser machen. Und allein durch Fide Gastro, weil so großartige Arbeit geliefert wird und so großartigen Erfolg geliefert wird, ist unser Tonmeister Lukas befördert worden.
Wow!
Und Lukas ist jetzt nämlich Senior Producer. Und da müssen wir ihm herzlich gratulieren.
Das heißt, er ist jetzt der Chef von allen?
Ja, er ist nicht der Chef von allen, aber er ist auf alle Fälle mehr Chef von Leuten, bevor er Senior Producer gewesen ist.
An der Stelle erstmal natürlich komplette Gratulation.
Ja, finde ich nämlich auch.
Wohlverdient.
Ja, und er ist ein geiler Typ.
Ja.
Also wirklich.
Und wenn ihr ihn sehen würdet, wüsstet, dass er sich das wirklich durch Inhalt verdient hat und nicht durch Beischlaf.
Nee, definitiv nicht. Aber
ich wollte jetzt gerade nochmal sagen, wir hatten ja einen Podcast, den von letzter Woche, den habe ich offiziell mal kürzen lassen. Weil ich habe mich im Gespräch mal wieder in einer Redundanz verloren und habe darum gebeten, das rauszunehmen, weil ich mich da sehr über mich geärgert habe, ohne jetzt, also nichts Dramatisches, es war einfach nur langweilig. Habe das kürzen lassen, habe mir den Podcast selber ja mal angehört, mit dem Intro und mit dem Ganzen drumherum. Und danke an das Team, was für eine sensationelle Arbeit sie da wirklich in der Gemeinschaft, in der Kreativität, auch in der Geduld des Laberns ertragen, wirklich machen und Hut ab, Chapeau.
Ganz kurz, sorry.
Ach, mach doch nichts.
Hey, ich wollte nicht, hier gibt es ein paar Mitarbeiter beim OMR, die gesagt haben, mir gerade ins Ohr geflüstert haben, wir dürfen heute nicht in die Bullerei und wissen nicht, woran es liegt. Ich habe gesagt, die dürfen. So, ciao.
Ja,
ciao.
Deshalb bist du auch der Sympathieträger, Knossi. deshalb also wirklich Kompliment an die mehr als herausragende Teamarbeit. Ich fühle mich hier pudelwohl, sauwohl, gut aufgehoben und jede Beförderung kommt eigentlich zu spät und ist wohl angebracht.
Ja, und bei Lukas ist es mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil der wirklich, egal wann, egal wo, egal wie, meine Wünsche erfüllt, audiovisuelle Natur versteht sich.
Und das nochmal sagen?
Audiovisuelle Natur versteht sich und...
Ich habe übrigens Coaching, wenn ein Wort dir schwer über die Lippen geht,
ja,
spreche es einfach langsamer aus.
Audiovisueller Natur.
Merkst du? Und so. Schon geht die Stimme runter.
Audiovisueller Natur versteht sich.
Versteht sich.
Und immer
wollen wir,
noch freundlich.
Wollen wir einen Coaching-Podcast machen?
Ja.
So einfach, aber for free.
Aber wen coachen wir denn?
Knossi.
Oder wir machen so
und
eine.
Wir bringen Knossi ganz groß raus.
Als Call-in oder mit Gästen hier?
Und wenn er dann endlich mal den Grimme-Preis kriegt, dann sagen wir haben ihn erfunden, wir haben ihn gemacht.
Den Knossi?
Ja, als Beispiel.
Ja, aber er ist ein guter Typ.
Sehr guter
Typ. Also wirklich.
Nein,
also
Bock, sympathische Ausstrahlung und.
Harte Energie.
Wollte ich gerade sagen. Und energetisch fühlt sich der Raum sehr gut an.
Und irgendwie ist es nicht unangenehm. Er ist ja distanzlos, aber auf keine unangenehme Art. Weißt du, wie ich meine? Ja, der kommt ja nochmal rein, der macht einfach seine Insta-Stories. Er fragt auch gar nicht, ist es erlaubt, darf ich?
Ja.
Oder ist es vielleicht noch zu früh? Er macht einfach. Ja. Und das ist gar nicht blöd.
Und davon brauchen wir mehr auf der Welt.
Einfach
mal machen. Ja,
okay. So, also, wir haben den Podcast gekürzt.
Herzlichen Glückwunsch.
Und du wolltest es ja.
Nein, herzlichen Glückwunsch
an Lukas. Ja, definitiv. Genau, und das wollte ich noch sagen. Und, und er ist noch so nett dabei. So,
falls wir einen gehetzten Eindruck machen, das liegt ein bisschen heute an Sebastian Merget. Du kriegst nachher noch einen Flieger, richtig?
Ja, ich fliege in Urlaub heute.
Also ist richtig Urlaub?
Ja.
Krass.
Ja.
Dann möchte ich auch nicht wissen, wohin.
Brauchst du auch nicht. Ich habe eine Frage an dich. Mhm. Thema Schneidebretter.
Mhm.
Da habe ich ein paar Nachrichten bekommen. Und ich habe selber neulich erlebt,
ja.
Mein Schneidebrett stinkt so nach Zwiebeln, ich krieg's nicht weg. Ich kann machen, was ich will. Es ist ein Kunststoffschneidebrett.
Ja.
Was macht man mit Schneidebrettern? Braucht man mehr Schneidebretter als eins für bestimmte Dinge? Wie macht man sie sauber? Holz, Kunststoff, Marmor?
Das ist eine Frage, die ich kaum beantworten mag. Ich bin ein großer Freund von Holz, einfach so, weil ich es ästhetischer finde. Im Holz, und das ist jetzt Hören, Sagen, ich habe da keine wissenschaftliche Untersuchung drüber gemacht, aber ich finde, dass sie sehr schonend für die Messer sind und vor allen Dingen, dass sie selbstreinigend sind, weil das Holz immer weiter arbeitet durch die Feuchtigkeit, also eigentlich ein sehr reinliches Gewerk ist. Professionell sind nur Kunststoffbretter erlaubt.
Mhm.
Die neigen in der Tat manchmal dazu, Gerüche dauerhafter anzunehmen. Das kennt man von dem legendären Obstsalat mit dem leichten Zwiebeleinschlag, wo man eben sich nicht dran gehalten hat.
Ja,
und ich glaube aber, das einzig probate Mittel ist Backpulver. Backpulver als zu einer Paste verrühren und dann praktisch wie Zähne putzt du das Brett, lässt es ein bisschen Einwirkung und das soll Gerüche entfernen.
Ich habe jetzt gesehen.
Ich habe es noch nie gemacht,
weil ich habe
für alles ein Brett. Ich habe 32 Bretter bei mir zu Hause.
Also für und dann
für Zwiebeln, für Knoblauch.
Also wirklich.
Für das war mein, natürlich nicht.
Also hätte er sein können.
Nein.
Hätte sein können.
Wir kennen das doch jetzt ein paar
Jahre. Ich hab gesehen Backpulver und dann mit einer Zitrone.
Ja, aber dann hast du doch schon die Antwort.
Ja, ist ja für die Fitness.
Ah, okay.
Ja. Und außerdem braucht unser Gast noch 10 Minuten. Also
braucht er jetzt wirklich noch?
Ja, unser Gast braucht noch 10 Minuten. Ich schätze mal,
Knossi hat ihn noch draußen gesehen.
Ich schätze mal, dass der Gast jetzt noch eine Insta-Story mit Knossi macht. Ja. Oder Knossi mit dem Gast. Also irgendwas.
Oder ist beleidigt.
Gast ist schon drüben in der Bulle.
Habe ich das mal erzählt? Also da war ich auch ähnlich wie Knossi. Am Anfang meiner TV-Karriere habe ich mir so viele Dinge angeguckt und ich war immer so mit dicken Backen und dachte, wow, was für eine Welt. Und da war ich auf einer ZDF-Veranstaltung, glaube ich, und die hieß Pop Meets Classic.
Mhm.
Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, aber die war wirklich so
neu.
Legendär.
Mir ist sie wirklich neu.
Eine große Live-on-Tape-Aufzeichnung und die verzögerte sich um diverse Stunden. Eigentlich waren so 2,5 Stunden angedacht und nach 4 Stunden saß man immer noch drin und das große Finale war noch nicht gedreht. Und moderiert war das da, glaube ich, damals von Herrn, ich glaube, es war der
ZDF?
Pilava. Ja, ich glaube, es war der Pilava. Kann das sein?
Nee, Pilava war ARD und dann Sat.1. Jetzt wieder Sat.1.
Also es war nicht Kerner, nicht Pilava. Wer ist der dritte?
Beckmann?
Nee, aber egal. So. Auf jeden Fall jemand, der auch bekannt ist dafür, dass er sehr lang moderiert, generell auch viele kleine Zwischentöne, Gags macht und solche Sachen. Und dann hieß es irgendwie so, ja, wir würden jetzt eigentlich rübergehen zum Finale. Dafür brauchen wir nochmal ein bisschen Energie im Raum. Es liegt nur daran, dass die Vanessa May, das ist diese mit der Violine,
Geigenspielerin,
sich in ihrer Garderobe eingeschlossen hat, weil sie stocksauer war, dass sie nicht zu der verabredeten Zeit auf die Bühne konnte.
Ah.
Aber sie war ja das Finale, also war sie 1,5 Stunden später. Und dann war es wohl so, dass sie hatte sich eingeschlossen und 3 Leute haben versucht, sie mit Puderzucker auf den Stimmbändern zu überzeugen, dass sie doch bitte nochmal rauskäme. Das hat sich ein bisschen verzögert und dann hat der Warm-Upper, die ja mal dafür da sind, dem Publikum, das ja vermeintlich strunzdoof ist, was nicht stimmt, zu erklären, wann sie zu klatschen hätten und so.
Ja.
Und er machte eine Ansprache, um die Stimmung hochzuhalten und dann sagte er so, und jetzt stehen wir alle mal ganz kurz auf und vertreten uns ganz kurz die Beine und dann machen wir weiter. In dem Moment, wo er das sagt, sind von 3000 Leuten, ich glaube 2200 haben die Halle verlassen.
Wirklich?
Das, ja, die sind sofort aufgestanden und raus. Das war nämlich deren Verständnis von Beine vertreten und ja, die hatten auch alle keinen Bock mehr. Dann haben sie versucht, das große Finale nochmal zu drehen, halt von der halbleeren Halle, obwohl es eine Gala war. Und haben sie dann aber im Schnitt auch ganz gut
gemacht. Aber was war mit ihr los? Also
so die war beleidigt, die war.
Die war beleidigt?
Die war beleidigt. Oh, gut. Den aber fand ich jetzt gut.
Das ist ja, also, das gibt's ja überhaupt nicht.
Naja, ich bin, schreib mich schon für viel weniger. Das muss man bei Taste. Bei Taste, das, jetzt verrate ich mal eine Geschichte. Es gibt eine Sendung bei Sat.1, die heißt The Taste. An der habe ich auch schon teilgenommen. Da war ich dabei, der Treddel war dabei, Alexander Herrmann, Tim Raue. Jetzt gibt's den Hübschen, den Kumpner, Poletto. Und, so. Und vermeintlich machen wir Fernsehen da. Dann gibt es die Situation, wir kochen mit Kandidaten Löffel, versuchen sie also auszubilden, weiterzuentwickeln, um dann schlussendlich den goldenen Taste-Löffel zu erzielen. Mhm. Was mir schon oft gelungen ist. Sehr guter Coach. Und dann kommt ein Gastjuror an, hinten raus, damit wir das nicht manipulieren können. Und der beurteilt dann schlussendlich den Löffel, aufgrund dessen Entscheidung einer rausgeschmissen werden muss. Das mögen die nicht gerne, ne? Das ist ganz klar. Aber sie sind relativ ehrlich. Und wann immer einer rausfliegt, der betroffene Koch, der betroffene Coach, ist jedes Mal stinksauer. Da sind Freundschaften aber schon zerbrochen.
Auch echt sauer,
ne? Richtig sauer.
Nicht gespielt sauer.
Und wenn ich jetzt gerade von Vanessa May spreche, könnte ich auch mal ganz kurz Herrn Treddel ansprechen. Ich könnte Alexander Herrmann ansprechen. Ich könnte Tim Raue, glaube ich, auch ansprechen. Ich könnte allerdings auch Tim Melzer ansprechen. Mhm. Wir sind kurz beleidigt, stinksauer, weil wir das natürlich überhaupt nicht verstehen, weil wir unserer Ehre so gekränkt sind, obwohl nie eine Absicht dahinter steckt. Also, und schließen uns auch ganz gerne mal in unseren Zimmern ein.
Also bei Treddel, Raue und dir kann ich mir vorstellen, bei Herrmann?
Herrmann?
Ja, kann der zickig?
Also ich kannte das Wort Mimimi noch nicht ohne Herrmann.
Der, echt jetzt?
Ja. Also wie alle. Nochmal, wir haben Ehrgeiz.
Ich dachte, allein durch seinen fränkischen Dialekt kann das schon gar nicht so
deshalb
richtig.
Sind wir auch so, ich sag mal, oder oft kritikunfähig,
ja,
weil wir unsere gesamte Persönlichkeit in das packen, was wir machen.
Ja.
So, da ist immer so ein Teil der Seele drin, da ist immer so ein bisschen auch das in der Überzeugung, wir wollen es gut machen. Und wenn dann jemand sagt, das war nicht gut, dann fühlt sich das immer ein bisschen persönlich an.
Der Treddel. Ja. Hier, kennst du diese Rubrik Gefühlte Wahrheit im Süddeutschen Magazin? Da werden dann immer so ein paar Sachen nebeneinander gestellt. Und da ging es ja der Grund für die Zusammensetzung von Paprika-Dreierpacks. Die kennst du, ne?
Den Grund?
Du kennst diese Paprika-Dreierpacks.
Ja, klar.
Welche Farben haben die in der Regel?
Gelb, grün, rot.
Genau. Gefühlte Wahrheit. Rot, die Menschen lieben rote Paprika. Grün, wie soll man die Grünen sonst loswerden? Gelb, die Zahl der roten Paprika ist begrenzt und gelbe schmecken fast wie rote. Steckt da was drin an Wahrheit? Weil die Grüne ist doch verpönt. Warum auch immer.
Naja, die Süße, alles Rote deutet immer reichliche Süße an. Die Gelbe schmeckt in der Tat wie die Rote, also ja? bringt eine gewisse Süßlichkeit mit. Und die Grüne ist eigentlich eine recht bittere Variante. Also es hat auf der einen Seite einen geschmacklichen Ausgleich.
Mhm.
So. Und grundsätzlich, wenn du, ich sag mal, ein Paprikagemüse machst, möchtest du vielleicht auch eine visuelle Abwechslung haben. Und der Grund dafür ist, glaube ich, im Wesentlichen Optik.
Weil,
fühlt sich gut an.
Welche magst du am liebsten? Magst du grüne Paprika?
Ich mag türkische grüne Paprika sehr, sehr gerne, weil sie immer so ein bisschen, die sind ein bisschen edgy.
Ja.
So, und auch von der Schale. So klassisch grüne Paprika ist mir eigentlich egal und so zum Knabbern mag ich wirklich die rote am liebsten.
Hattet ihr jemals, ich habe noch nie eine Paprika im Gericht in der Bullerei gesehen.
Hä?
Habt ihr?
Ja, aber eher so mediterran, also hart gegrillt, also verbrannt,
ja, okay,
angekohlt, entschalt sozusagen auf dem Teller, Olivenöl, ein paar Anchovies dazu, also sehr, sehr naturell.
Mm, lecker.
Ich bin nicht sonderlich, auch mein Gulasch hat kein Paprika. Ich bin da nicht ein ganz großer Freund von.
Gulasch ist auch geil.
Mhm.
Unser heutiger Gast, Tim, ist
ja
nicht Knossi, unser zweiter Gast
ja
heute.
Ja.
Stunde
später.
Also ganz ehrlich.
Ja, war ein guter Besuch, ne?
Ja, vor allem. Ja. Ich denke auch gerade strategisch ja für den Podcast. Wenn der den Bums jetzt verlinkt, dann haben wir viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt. Ist auch gut.
Zumindest für die fünf Hörer, für die fünf Minuten, ja.
Ja, freut sich. Freut sich, wer auch immer. Unser Gast von heute, also nicht Knossi, sondern der jetzt gleich kommt, hat sich alles, und das ist groß geschrieben, selbst erarbeitet. Er ist
immer sympathisch. Also, egal, ja.
Na, sag ruhig, sprich's aus.
Wenn man sagt, schon mal sympathisch, würde man automatisch sagen, jemand, der sich das nicht erarbeiten musste, sondern
in die Wiege gelegt bekommen hat, wäre es nicht.
Wäre es weniger wert.
Was das nicht sein muss.
Nein, das ist Quatsch. Deshalb wollte ich, habe ich es sofort wieder zu.
Verstehe. Ist, wie reflektiert du bist wirklich.
Krass.
Ja, was da passiert. Also, was da passiert. Er ist Box-Fan. Konnte mit.
Bambox? Bambox-Fan?
Bambox-Fan, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Bambox läuft, ne? Hört gar nicht auf.
Ja, ist gut.
Er konnte mit 20 erst seinen Führerschein machen, da es von zu Hause aus nicht die Möglichkeit gab, aus finanziellen Gründen ihn früher zu machen. Und war mit 21, also ein Jahr später, Dithmarschens jüngster Wirt. Ich finde, Wirt ist ein richtig schönes Wort.
Dithmarschen. Mhm. Nicht Dithmarschen. Dithmarschen.
Dithmarschen. Dithmarschen. Ja.
Ich habe meinen Führerschein erst mit 30 gemacht.
Ach ja?
Ja. Also ich habe mit 17 angefangen, war aber zu dumm, den Schleifpunkt zu erwischen. In Willis Fahrschule Pinneberg, ein Golf Cabriolet. Und ich habe 4 Fahrstunden im Einkaufszentrum Teesdorf verbracht, im Parkhaus, damit ich das Anfahren am Berg lerne. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich erstmal, weil ich habe ja extra mir eine Fahrschule mit Golf Cabrio ausgesucht, wegen des Auftritts.
Ah, wirklich?
Ja.
Und dann musstest du im Parkhaus.
Und dann war ich im Parkhaus in Teesdorf und immer berghoch. Also wirklich immer nur ein Stockwerk hoch, ein Stockwerk runter.
Aber irgendwie finde ich, bist du ein Golf Cabrio-Typ. Finde ich wirklich.
Erdbeerkörbchen.
Ja, also das wäre der
zweite. Ich hatte mal ein Ford Mustang Cabriolet für eine Woche.
Farb?
Schwarz.
Gut.
68er Baujahr.
Sauber.
Top restauriert, dachte ich, ist der Traum meines Lebens. Saß da eine Woche, schon zu Zeiten, wo ich sag mal, einen gewissen Erkennungswert hatte und stand an der Ampel und die Leute haben natürlich immer geguckt, wegen des Autos, dann die Fresse dazu und da habe ich gedacht, wie peinlich kann ich eigentlich noch werden? Also wie viel Aufmerksamkeitsgeilheit lege ich denn bitte an den Tag? Und dann habe ich es nach einer Woche mit Verlust wieder verkauft, weil ich es loswerden
wollte. Und hast du dir einen unauffälligeren, einen goldenen geholt.
Genau. Nee, den hatte ich schon. So,
nach einer Preisverleihung, wo du übrigens ausgezeichnet worden bist, war er so blau, dass er danach im Hotel ins Hotel ging und nicht mehr aus dem Badezimmer herausgefunden hat, weil er sich so die Kante gegeben hat. Vielleicht war er beleidigt, dass du ausgezeichnet wurdest und nicht er. Who knows? Mhm. Er ging nach der Lehre in die USA, um dort Burger und Steaks zu braten und sich ein Tattoo seiner Lieblings-Football-Mannschaft stechen zu lassen.
Football?
Ja, Football, American Football. Kann ich gar nichts
bekommen. Football.
Football.
Was ist denn los? Dithmarschen und Football.
Ich krieg heute richtig Spracherziehung hier, ne?
Nein, aber Food. Du bist heute nervöser. Nee. Ich merke dir den Zeitdruck an, du willst weg.
Nein, ich will gar nicht weg. Okay. Ist ja ein Food-Podcast hier, deswegen habe ich das wahrscheinlich gesagt.
Sehr schön. Ja.
Er kauft im Duty-Free-Shop gerne mal eine Flasche Helbing. Deswegen habe ich nämlich heute hier auch eine herstellen lassen, da die in seiner Heimat sehr schwer zu kriegen ist.
Okay, weil das wollte ich mal sagen, Leute, die Alkohol kaufen im Duty-Free-Shop, um 5 Euro zu sparen.
Komisch, ne?
Find das wäre jetzt seltsam.
Aber ja, finde ich auch.
Weil er eine Versorgungslücke hat, ja.
Er hat sich als Kommi in der Schweiz als Küchenchef am Telefon ausgegeben, indem er die Stimme nachgemacht hat, also die des Küchenchefs. Blöderweise stand der Küchenchef direkt hinter ihm während des Telefonats.
Gute Geschichte.
Ist doof, ne?
Nee, ist gut.
Also, was ist denn ein Kommi eigentlich?
Du machst deine Ausbildung zum Koch, schließt deine Ausbildung ab und die erste Position, früher war das die Küche sehr hierarchieorganisiert, also du musstest dich in die jeweiligen Positionen hocharbeiten. Ich glaube, im Studium ist es vergleichbar mit Bachelor und Master. Master of. Und dann so. Und dann warst du Kommi, dann warst du Demi-Chef, und dann warst du Chef de Party, Junior-Sous-Chef oder meistens vielleicht noch Turno, Junior-Sous-Chef, Sous-Chef, Küchenchef.
Mhm.
Küchendirektor.
Dann ging es nach Davos und Davos war sein Turbo-Boost, was Ehrgeiz und Karriere angeht. Er war Küchenchef Bernd Ackermann, hat ihn von da aus Küchenchef Bernd Ackermann hat ihn da aus seinem nicht enden wollenden Partyleben mit all seinen Tücken herausgeholt. Also was ich sagen will, er war offensichtlich ein ziemliches Firebeast, hatte einen Küchenchef namens Bernd Ackermann und der hat ihn da rausgeholt und ihn quasi davor bewahrt.
Das heißt, die Preisverleihung war vorher oder nachher?
Ich schätze, es war vorher.
Und wegen, ob das leeres Gewäsch ist rausgeholt. Ich habe nicht mehr Eindruck, dass er noch mittendrin ist.
Hast du schon eine Idee?
Nein.
Er wollte,
aber ich glaube, es ist einer von uns. Ist ein Koch.
Ja, ist auf alle Fälle ein Koch. Ja. Er wollte als Jungkoch nie in die Sterne-Gastronomie, weil die immer so schlecht gezahlt haben und somit den Verlust der abendlichen Kneipengänge drohte. Also, er scheint auf alle Fälle sehr trinkfest zu sein. Auf die Frage übrigens hier vorhin, was unser Gast heute trinken will, war die Antwort Helbing, Weißwein und Gin Tonic.
Ja, finde ich gut.
Wir zeichnen hier heute schon um 14 Uhr auf. Er darf täglich aus beruflichen Gründen, darf er täglich 2 Gerichte in Restaurants probieren und das jede Woche in einer anderen Region in Deutschland oder in Österreich. Jetzt muss langsam anfangen zu schellen.
Ja, aber nicht, also beruflich. Hä?
Also, er ist Koch, soweit sind
ja,
wir.
Ja, ja.
Und aus beruflichen Gründen, die mit seinem Dasein als Koch zu tun haben, hat er das große Glück, dass er in 2 Restaurants pro Woche ist, um Dinge zu probieren, also Gerichte zu probieren.
Ist ein Tester?
Er ist ein weiterer 2. Fernsehstar-Koch heute hier sozusagen in der Runde. Er hat Sendungen, die auf den Namen hören. Die Küchenkönigin lief mal auf Sixt.
Der Frauensender, oder?
Ja.
Sixt war ein Frauensender. Ist auch, was für ein, also D-Max, der Männersender und ein Frauensender. Das ist so 60er, aber gut. Erzähl weiter.
Du hast vollkommen recht. Mein Lokal, dein Lokal.
Ach, Mike.
Die Kochprofis.
Ja, ja, Mike.
Und jetzt, wie ist der Nachname?
Ja, der süße Mike.
Genau,
Mike,
das ist süßer. Müsste sein. Meine Lieblingsfans. Es gab mal eine Fernsehsendung mit ihm, die hieß Süßer am Morgen.
Hieß das?
Ja, finde ich gut.
Das finde ich ganz süß.
Süßer am Morgen. Ja. Also ja.
Ja, Mike Süßer.
Es ist Mike Süßer tatsächlich.
Schön.
Ja.
Gut.
Freust du dich?
Ich freue mich wirklich sehr. Das sind, wir sind irgendwie so eine Bande von Leuten, die alle gleichermaßen durchgestartet sind. Auch was, also vor allem, was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Das ist irgendwie eine Bunch. Und man sieht sich nicht täglich, man sieht sich oftmals eigentlich nur bei irgendwelchen kulinarischen Veranstaltungen, Foodmessen oder ähnlichen, weil wir oft auch da repräsentativen Aufgaben nachgehen. Und die Gefahr ist in der Tat sehr, sehr groß, dass man sich danach anschließend im Badezimmer verliert.
Ja, siehst du? Und es gibt nämlich eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ich habe ihn kennengelernt, als ich im letzten Jahr im Bayerischen Wald bei Luki mal Abendessen durfte, Luki Maurer, und da hat er gekocht.
Ich dachte, er hat immer Spitzenköche eingeladen.
Jetzt pass auf. Und dann wollte ich mich zu vorgerückter Stunde, wollte ich mich bei Luki und seinem Team bedanken und verabschieden. Ja. Und da standen sie also hinter der Küche und, also sie standen, die konnten nicht mehr stehen.
Ja, warte, können wir ihn nicht, wir haben den Namen genannt.
Ich warte ja, dass er kommt.
Kann er jetzt nicht kommen,
er,
oder
er
was?
Kann
was
kommen.
Ist denn los mit
Willst
ihm?
Du die Geschichte nicht hören?
Doch, gleich, aber ich will,
so. wenn er dabei ist. Mit Alkohol in der Hand, wer hätte gedacht?
Moin. Schön, freue mich sehr.
Hier am Beten was zum Trinken.
Ach Mann. Oh, Zirbe, das ist ja mein Wuff.
Ja. Uff. Ja, dann machen wir richtig, oder?
Unter dem Einfluss von Zirbenschnaps wäre ich fast mal zu einem Skigebiet gekommen.
Herzlich willkommen, mein lieber Mike.
Hey, Sebastian.
Take a seat. Die Kopfhörer sind deine.
Sehr geil. Ach ja, genau. Das lässt sich
damit. Ach Quatsch, das ist kokettiert.
Ist eigentlich diese Welt, sobald man ein alkoholisches Getränk sieht, und dass dann Geschichten auftauchen, ist sie ein bisschen eindimensional und vielleicht auch ein bisschen primitiv?
Nein, um Gottes Willen.
Weil also, Mike kommt rein, stellt mir eine Flasche Zirbe auf den Tisch und ich denke, verdammt.
Das Geschenk, ne?
Also, hast direkt eine Geschichte vom geistigen Auge?
Ich habe einige mit Zirbe, aber einige ganz besondere. Und ich sage, hat er davon gehört? Hoffentlich nicht.
Nee, hab ich nicht.
Aber kennst du die Leute, denen man im Gesicht ansieht, dass man den gut trinken kann? Ich finde, Mike hat so ein Gesicht, dass man denkt, mit dem kann man gut trinken.
Ich habe ein Zirbengesicht. Das ist ja auch geil.
Ich habe ein Zirbengesicht.
Ja, schön ranzig, faulig, faltig, ist klar. Aber noch feucht, ne?
Also pass mal auf.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Also jedenfalls war die Geschichte, ich habe Mike bei Luki Maurer kennengelernt und habe natürlich die Gunst der Stunde genutzt und ihn für diesen Podcast eingeladen. Und vorgerückter Stunde, als ich mich verabschieden wollte, Tim, fragte mich Mike natürlich, wie es mir geschmeckt hat, und ich habe ihm gesagt, wie gut mir geschmeckt hat. Und dann fragte er mich, welcher Gang mir am besten schmeckte, und ich weiß gar nicht mehr welcher. Ich sagte, das ist der gewesen, und dann sagte er, ja, das war der einzige von Luki.
Das hast du letztes Mal schon erzählt.
Und stimmt das nicht?
Nee, stimmt nicht ganz. Ich glaube, im November bei der Ausgabe habt ihr kurz über mich gesprochen. Da hast du Tim gefragt, ob das in Ordnung wäre. Also ich danke dir, Tim. Ich stehe nicht auf der Blacklist und nichts. Das ist schon mal gut. Nee, also falls sowas gibt, habe ich mich sehr gefreut. Tatsächlich hat aber, das muss man fairerweise sagen, der Luki hat nicht nur einen Gang gekocht. Ne? Das war abwechselnd. Also wir haben, ich glaube, 6 Gänge und 2 Grüße aus der Küche. Und das waren 3 von Luki und 3 von mir. Und wenn dann mal der Gang nicht von mir ist. Das war übrigens Pulpo. Fällt genau. mir gerade ein. Pulpo war es, genau. Und du hast das Gericht von Luki als das Beste empfunden. Das ist doch völlig in Ordnung.
Also mich langweilt diese Geschichte jetzt schon maßlos. Irgendwie, weil jemand, der noch eine Geschichte erzählen kann, was er erlebt hat, nachdem er bei Luki Maurer gewesen ist, war nicht bei Luki Maurer.
Hier wegen...
Das ist so ein bisschen dieses, ne? Es gibt doch dieses legendäre Zitat, wer sich dran an Woodstock erinnert, war nicht bei Woodstock.
Ja. Ja, aber ich kann sagen, es gibt auch Momente an diesem Abend, die weiß ich nicht.
Ja, das glaube ich.
Die waren aber später da.
Also, Freunde, Mike so, Süßer.
Jetzt mal ganz kurz Schluss mit der Glorifizierung des ewigen Vollrausches.
Mike Süßer.
Wieso? Ich finde auch tief ab und zu schön.
Ja, aber das machen wir schon seit 3 Jahren hier. Lassen wir mal ein bisschen Tiefgang hier finden.
Mit mir? Mike Süßer. Boah. Der Name komparativ, der Typ ganz klar superlativ. Koch in Zermatt, Davos, Minneapolis, München, Fuerteventura, Madeira, Salzburg. Und das sind nur einige Stationen, wo es den in Burg Dithmarschen geborenen und zum Schiffswerkmechaniker halb ausgebildeten TV-Koch schon überall hin verschlagen hat. Zurück zum Süßerlativ. Mike, übrigens ganz unassi, weder mit AI noch mit EI zu schreiben, erhielt mit seinem Restaurant Bubalgut in Salzburg schon früh 16 Gourmet-Punkte. 16 Punkte und dennoch null Auslastung. So scheint es. Er gründet in Oberösterreich Mikes Koch- und Eventstudios, dann ein Gastromanagement, bringt Bücher als Co-Autor raus und widmet sich on top der vermeintlichen Königsdisziplin, dem Fernsehen. Süßer am Morgen, Promis am Herd, die Kochprofis und seit 2014 bis heute das Erfolgsformat auf Kabel 1 Mein Lokal, Dein Lokal, in dem wöchentlich 5 Restaurantchefs gegeneinander antreten, um zu beweisen, dass ihr Lokal das Beste ist. Kriterien sind unter anderem das Essen, die Atmosphäre und der Service. Mikes Anspruch ans Kochen, den Umgang mit Lebensmitteln, aber vor allem an die TV-Branche sind ziemlich woke. Tim, wir erinnern uns, woke ist cool und bedeutet in unserer Sprache politisch korrekt. Anders, was?
Ich habe mich, kurz, nee, ich hab mich kurz auf die Bühne der Peinlichkeit bewegt.
Was sagst du nochmal?
Nee, sag ich nicht.
Bitte, wir werden das unterstreichen, Lukas.
Nein.
Audiovisuell. Nein. Anders geht es ja auch gar nicht mehr, so Mike. Man muss schon aufpassen, was man sagt und dann auch noch, wie man es sagt. Wokeness Pro Mike wird übrigens immer öfters gefragt, ob er eigentlich noch Koch sei. Ein Phänomen, das andere TV-Kollegen nicht so in der Art haben, sagt er. Er sagt auch, nein, ich komme nicht von der Schauspielschule für angewandte Fernsehkochdarsteller. Ich koche noch immer selbst, was eventuell damit zu tun hat, dass ich früh eine Kochschule gegen ein Lokal getauscht habe. Tim hat es da einfacher, der war schon immer Koch, ist noch immer Koch und hat mit Fernsehen und dem ganzen selbstdarstellerischen Kram so gar nichts zu tun. Er hält sich lieber im Hintergrund und gibt anderen die Bühne. Wie zum Beispiel unserem heutigen Gast, zu dem wir wie immer sagen, herzlich willkommen bei Fiete Gastro, schön, dass du da bist, Mike Süßer.
Sehr schön.
Danke.
Kam der Text aus meiner PR-Abteilung.
Man hört so zu und denkt, okay, soll ich jetzt da gleich was zu sagen oder so?
Kotze schon im Hals. So.
Ist es wirklich 2014?
2015. Ich bin 2015 bin ich in die ProSieben Sat 1 AG gewechselt von Kochprofis von RTL 2. Ja. 15. Unfassbar, habe ich auch gerade. Aber ich musste schnell nachdenken.
Ah, das ist schon geht ganz, ja noch. Eine ganze Ecke. Wie lang bist du beim Fernsehen, Tim?
Insgesamt,
wann war, schmeckt nicht, gibt's nicht?
Muss vor mir sein. Ich bin 13 Jahre im Fernsehen und du bist 2009 bin ich angefangen. Ich glaube, 5 oder 4 bist du angefangen.
2003 war mein Weihnachtstest. 2004 kam dann so die Bestätigung der Staffel und seitdem so.
Ja,
mit Ups und Downs.
Ja, ja.
Also
mit hoch und runter.
2000, ja, hätte ich ja gesagt. 4, 5, 3, 4, 5.
Krass, sowas. Bald 20-jähriges Jubiläum. Das ist ein TV-Urgestein. Ich kratze an der Präsenz von einem Joachim Fuchsberger, Thomas Gottschalk, Günter Jauch. Also ich gehe in die Ägide der Silberrücken.
Ja,
und vielleicht nicht inhaltlich, aber zumindest was die Penetranz angeht.
Naja, und du hast ja noch nicht verraten, wo du als Schuhmaster demnächst auftrittst. Ne? Das habe ich irgendwo auch gelesen.
Ah,
ne?
Das ja, ist, ja, wollte darüber sprechen heute.
Guck mal, der hört richtig unsere Podcast. Also, bringt mich zur ersten Frage. Lieber Tim und lieber Mike, seid ihr beiden noch Köche oder seid ihr TV-Fuzzis, die kochen?
Ich bin Koch. Ich bin ganz klar Koch und mache auch Fernsehen, ja, aber es ist einfach so, dass man ja eine gewisse Altersstruktur erreicht hat, ne? Optisch nicht, muss ich sagen. Finde ich, also bei uns nicht. Wenn sich dann das Geschäftsfeld ein bisschen erweitert, indem man dann Fernsehen machen darf, sehe ich mich trotzdem als Koch.
Also ist aber die Frage, ob ist der Mercedes noch Automechaniker?
Ja, schöner.
Was ist was?
Herr Mercedes noch
Auto. Achso, Herr Mercedes.
Achso, weil er jetzt nur noch einen Computer anschließt, meinst
du? Nee, weil er Autos verkauft oder weil Autos designt, weil er eine Firma gegründet hat. Mhm. Aber ja, man ist das, was man mal gelernt hat. Genau. Ich werde immer Koch sein und immer Koch bleiben.
Genau.
Fragst du mich, ob ich noch als klassischer Servicekoch arbeitet. Nein, das tue ich nicht mehr. Ich stehe nicht immer an der Line. Ich entwickle Rezepte für meinen Laden. Ich coache meine Mitmenschen, mit denen ich arbeite. Ich beschäftige mich mit Kulinarik. Aber ich übe nicht den klassischen Beruf Koch noch aus. Und das habe ich aber eigentlich noch nie gemacht. Und das weiß man auch, wer meiner stetigen Argumentation von All-In folgt, soll heißen, ich bin eigentlich Gastwirt. Gastwirt mit der Grundausbildung Koch.
Das ist eine schöne Beschreibung.
So, weil ich bin Gastgeber. Ich sehe das Ganze komplexer. Das haben wir letztens beim letzten Podcast auch besprochen. Der Koch, so wie wir ihn vielleicht vor 20 Jahren noch kennengelernt haben, den gibt es fast nicht mehr. Der nämlich morgens in die Küche reingeht, ohne nach links, rechts, oben, unten zu gucken, Kartoffeln schält, daraus Bratkartoffeln macht. Das gibt es nur noch rudimentär, weil wir so viel komplexer inzwischen arbeiten müssen. Und manchmal stehe ich in der Küche und arbeite am Herd. Ich stehe, sitze aber auch oft genug im Büro, muss mich um andere Dinge kümmern. Ich reise genug um andere Dinge. Ich lerne, ich erfahre, ich schreibe. Also es ist so vielseitig. Aber ja, ich bin definitiv Koch. Und die andere Bezeichnung ist bitte Fernsehstar-Koch. Ihr vergesst immer das N.
Ich dachte Fernsehstar-Koch.
Nein, Fernsehen-Star. Nein, nicht sehen. Fernsehen-Star-Koch.
Fernsehen-Star-Koch.
Hätte ich auch falsch gemacht.
Ja. Fernsehen-Star-Koch. Also für die Promo.
Und anders als beim Rach muss bei mir in der Talkshow auch nicht drunter stehen, hat man Mathematik und Psychologie studiert. Ich stehe schon.
Seht das da immer?
Ja, ich stehe schon zu meinen Wurzeln. Ich muss die Scheiße nicht schöner
machen. Ist auch wichtig. Meinst du, der Christian Rach sagt das in der Regie, dass das da bitte steht? Oder weiß man das?
Also einen gewissen Einfluss kann man ausüben, wenn man Dinge haben möchte.
So. Sind euch Bauchbinden wichtig? Ihr habt ja viele Bauchbinden. Bauchbinden, für alle, die es nicht wissen, was es ist.
Ich liebe
Im Fernsehen, ganz kurz, steht der Name in einem Interview mit Tim Melzer und unten drunter steht da meinetwegen Fernsehen-Star-Koch oder Inhaber der Bullerei und Kitchen Impossible.
Ich liebe Bauchbinden, die unverschämt sind. Also die nicht so ein Pseudoduktus haben. Wir haben ja im Anschluss immer an Kitchen Impossible bei Prominent nochmal so einen Bericht und da steht dann immer Star-Koch.
Ja, genau.
What the fuck ist ein Star-Koch?
Das ist der Moment, wo ich auch eingeschritten habe, um die Frage auch gleich mit zu beantworten.
Dankeschön, Mike.
Eigentlich hat mich es nie interessiert, aber nachdem solche Sätze da standen wie Star-Koch, habe ich sehr wohl mich eingeschaltet und dann schreibt man irgendwann mal eine E-Mail und schreibt, das kann da rein, so kann das da rein, aber ich bin kein Star-Koch und brauche das nicht. Ich habe auch keine Star-Allüren.
Ja.
Da redet die Szene anderes, aber da kommen wir gleich drauf.
Ja, bitte. Aber was wäre denn,
aufpassen,
was,
ich bin ein guter Bummer.
Was wäre denn eine unverschämte Bauchbinde? Wäre gern Tim Raue, ist aber nur Tim Melzer?
Nee, aber bei mir steht sehr oft, oder bei uns generell steht ja immer Unternehmer, Kochbuchautor und
Star-Koch.
Küchenbulle.
Nee, und Star-Koch.
Oder Küchenbulle. Ich finde Star-Koch fast am schlimmsten, oder?
Ja, Star-Koch ist so.
Was ist denn das?
Oder Fernsehkoch beruflich ist auch so eine geile Berufliche.
Ich bin Koch, dann schreib nur Koch hin.
Nee, aber wenn da so steht, Tim Melzer würde gerne zu den Großen gehören. Also, weißt du, Tim Melzer seit 20 Jahren kein Stern, weil wir sehen das ja nicht. Das seht ja nur ihr. Wir sitzen ja vor der Kamera. Und wenn dann da drunter stehen würde, Tim Melzer, Koch, seit 20 Jahren kein Stern. Das nicht ohne Grund. So solche Sachen.
Oder war noch nie bei Wetten, dass.
Ja, oder genau, so dreimal bei Wetten, dass ausgeladen.
Ja, aber sowas ist geil, ne?
Sowas würde ich.
Das finde ich auch richtig geil.
Wir werden doch teilweise auch sehr positiv dargestellt, nicht auf Krampf mehr, da hat sich die Szene inzwischen weiterentwickelt, das sieht man deutlich bei Kitchen, in welchen Momenten wir da gezeigt werden. Und Humor gehört doch auch dazu.
Ja, das würde ich auch sagen.
Dann würde ich schon geil finden. Ich war dreimal bei Wetten, dass eingeladen, trotzdem nie dabei.
Super, wenn das stand wirklich da?
Nein, das war der Vorschlag.
Das wäre geil.
Das wäre geiler. Das ist vielleicht mal was. Wollen wir nicht Bauchbindenautoren werden?
Finde ich super. Aber da gibt es ja schon sehr gute.
Wir können ja heute anfangen.
Sehr gut. Ja, finde ich auch.
aber dann steht irgendwie so, lebte von 73 bis 82 in Namibia. Who cares?
Ja, das ist ja keine gute Bauchbinde.
Nee, meine ich ja.
Ach, du willst für lustiger.
Ja. Ihr müsst so viel, ich darf nicht so viel schnorcheln, ne? Wenn ich so viel lache, dann schnorchel ich.
Dann haben wir endlich mal nicht Tims Schmatzen zu hören, da freuen sich die Leute. Und was ist bei dir, also wirst du eher als Fernsehkoch wahrgenommen oder?
Bei ihm steht immer, Mike, nicht immer ein Süßer, weißt du?
Ich weiß schon.
Du bist schon voll drin, ne?
Ja, genau. Voll drin. Du bist drin. Jetzt geht's rund. Ja. Das ist wie, wenn du an Wortspiele anfängst mit Matt. So, das ist da, wenn das erstmal losgeht, am Anfang
versteht. Mit Matt
und genau, so. Matt und das?
Nee, aber so Metropolitan-Oper. Also solche Sachen, wo das Wort Matt eigentlich alles auftaucht, wird unterschiedlich.
Oh, Alter, das wird gut heute.
Ja, wo denn noch?
Ich ziehe mir gleich noch ein Glas
rein. Das Nomad.
Ja. Prost, klein.
Ja, komm weiter.
Ja. Oh, geil.
Also,
ja, Wein mit Spucke.
Ist ein Gespritzer. Bist du eher als Fernsehkoch oder als Koch wahrgenommen?
Oh Mann. Also,
kommt drauf an, von wem?
Von wem, ja, das ist wirklich die Frage. Ja,
von der Mehrheit.
Na, ich glaube, ich
wusste nicht, dass er es gelernt hat.
Was ist er denn in deinen Augen?
Was
ist er denn in deinen Augen?
Ah, das ist eine gute Idee. Das ist immer, die Frage ist gut.
Ja, in der Tat ist Mike immer jemand gewesen, der nie drauf rumgeritten ist, dass er aktiv als Koch war, sondern sehr früh den Schritt gemacht hat, eine Kochschule zu machen.
Mhm, tatsächlich.
Also er ist immer Koch, aber ich sag mal, kein Gastronom, sondern er ist ein Koch und er arbeitet auch im Fernsehen.
Mhm. Ja, kann man so ein bisschen stehen lassen. Tatsächlich habe ich natürlich aufgrund dessen, dass ich das jetzt einfach so lange höre, seit 2004 gibt es mir die Kochschule oder jetzt als reines Eventstudio.
Ja.
Und ich habe dann immer so ein bisschen eine Zeit lang so die Verteidigungshaltung aufgenommen. Ne? Oh. Ich war dann immer so ein bisschen so in dieser, hey Leute, Entschuldigung, ich koche da. Ne? Übrigens, damit kann man auch beantworten, wenn bei mir eine Gruppe ist, mit denen koche ich. Also wenn man dann Mike Süßer bucht, ist er dann 7 Stunden auch da. Und dann bin ich von, also 5 Gänge, die mache ich mit den 10, 12, 14 Leuten. Ja?
In anderen Kochkursen gibt es eine Schürze, einen Händedruck und ein Prosecco. Und dann
In München kommt einer zum Winken.
Ja.
Ja, und
das ist nicht der Winkler.
Nee, und der nimmt Winkler. Nee, das ist nicht der Winkler, ist auch gut. Ja. Ja. Nee, aber weiter geht's.
Topform heute.
Da hatte ich so ein bisschen so in ein bisschen jüngeren Jahren so schon irgendwo so mein eigenes kleines Problem. So habe gedacht, oh Gott, die nehme ich gar nicht ernst. Hier, ne, du bist ja gar kein Koch. Fakt ist, ich sehe mich schon als Koch. Ich sehe mich auch als Unternehmer. Ich habe das Ding dann mal irgendwann auch ein bisschen weitergeführt. Und es kommt ja derselbe Gast wie zu Tim in die Bullerei. Ich mache genau denselben Gast glücklich. Und somit sehe ich mich sehr wohl als Koch. Aber nicht das klassische Restaurant, aber man geht bei mir auch essen. Man macht halt mit. Ne? Ich nehme ein bisschen was an Geld und die müssen arbeiten. Ist doch nicht so.
Ich finde die Frage wahnsinnig bescheuert.
Mhm. Warum?
Naja, wenn ich jetzt eine Band habe und ich habe einen Hit und ich trete im Fernsehen auf, bin ich dann ein Fernsehmusiker oder bin ich immer noch Musiker?
Mhm.
Ich finde die Frage doof. Also wir verdienen auch einen Teil unseres Einkommens mit einer Tätigkeit im Fernsehen.
Es geht ja um die Wahrnehmung, nicht ob du es bist.
Aber sondern
mich interessiert ja, werdet ihr noch als Koch qua eures erlernten Berufes wahrgenommen oder schon mehr als die Köche,
Das kann ich ganz deutlich sagen. Da teile ich das Schicksal mit Alfred Biolek. Ich sage mal, 90% der Deutschen glauben, dass ich der beste Koch in Deutschland bin.
So, danke.
So. Und
genau
und das will ich nicht, das sage ich auch immer wieder, weil nur weil ich bekannt bin, bin ich kein guter Koch.
So, das
beweist Steffen Hensler
hinaus,
auch immer.
Das ist das, worauf ich hinaus wollte.
Das ist auch immer schön zuzuhören, wenn das kommt. Ich sitze im Auto und höre zu gern übrigens euren Podcast. Ist auch nicht irgendwie, ich schmeichle mich da nicht rein und kriege euch bis zum Mandel.
Ja.
Sondern ist einfach immer lustig. Ne? Also ich habe dann wirklich bis eben gerade, die Aufregung ist tatsächlich weg.
Ja.
Aber bis eben gerade habe ich gedacht, oh Gott.
Hast du aufgeregt?
Ja klar, im Bauch. Ah. Naja, wenn ich weiß, wenn das richtig gut läuft, ne, dann könnten wir Rekorde knacken mit der Zeit. Also.
Das wird schlimm. Köche untereinander haben auch wirklich, also die sich sowieso wertschätzen und gegenseitig, die haben auch manchmal dann noch so einen anderen Duktus. Hat teilweise was von Klassenfahrt. Also ich sag mal so, du siehst eine Klassenfahrt irgendwie und die haben die beste Stimmung oder die beste Zeit ihres Lebens. Du setzt dich 3 Minuten hin und denkst nur, was für Idioten.
Du,
ich will mit denen nichts zu tun haben.
Ich erinnere mich an den Tisch im Frankfurter Hof auf dieser Preisverleihung.
Ja. Oh ja,
der Kochtisch hat gebrannt.
Zu dem
nicht nur Kevin Feeling.
Jetzt wart ihr, da muss ich was zu sagen, weil du es vorhin angerissen hast. Ne, diese eine Veranstaltung, ich weiß nicht mehr welche Veranstaltung das war, was er vorhin erzählt hat. Ne, wer bin ich? Und da kam doch das vor, dass ich dann irgendwann so besoffen war. Ne?
Ach so, genau.
Preisverleihung. Unser gemeinsamer Freund Reinhard Hanusch von Lohberger hatte die Laudatio auf dich gehalten. Du warst ziemlich zum Schluss und wir saßen halt am Tisch und haben uns richtig reingeballert. Ich weiß nicht, wann das war.
Ja, ich ja nicht.
Und tatsächlich war das in München und pass auf, die Geschichte ist total geil. Vorher, als ich mit dem Auto angereist bin, Motel One, haben wir an der Bar natürlich erstmal Zimmerschlüssel.
War das jetzt gerade der klägliche Versuch, sowas wie Bodenhaftung darzustellen, dass du im Motel One absteigst oder was?
Nee, das war ja so. Vielleicht könnte man Lohberger machen. Ja. Nee, aber das ist eine schöne Geschichte. Ja. Und da kam der Nils Henkel rein, der wurde auch geehrt an dem Abend und der hat aber nicht das Zimmer in diesem Hotel gehabt, sondern eins, gibt's ja 3 oder 4 in München. Und dann hat er gesagt, ja scheiße, ich muss in einer Stunde fertig sein, weil wir auf den letzten Drücker nicht, wir haben schon an der Bar einen draufgelegt. Ne? Und dann habe ich ihm meinen Schlüssel gegeben und der Reinhard Hanusch und ich, das war einer meiner besten Freunde, mein bester Freund eigentlich. Mhm. Und dann hat er gesagt, komm, wir können da zusammen pennen, oder? Und das passt. Und dann kam das mit der Laudatio, die musste Reinhard halten. Mhm. Und wir waren Köche am Tisch, wir haben uns natürlich 0,0 zurückgehalten und haben uns einen weggebröselt mit Reiselbauer. Ne? Mhm. Das ging richtig, bis der Arzt kommt. Nur und dann raus, Luft watschen und dann bin ich auf dem Klo gefangen gewesen, weil tatsächlich heißt das gefangen auf 4 Quadratmeter. Weil ich bin immer mit dem Kopf gegen die Scheibe gelaufen. Pass auf, bumm. Pass auf. So. Und auf einmal hat jemand die Tür aufgemacht, seitdem weiß ich es, ab da weiß ich es wieder, das war Reinhard Hanusch in der Unterbüchs, ne? Und schaut mich an und sagt, bitteschön, da ist der Ausgang. Und ich bin immer gegen die Scheibe gerannt.
Also und da ist die Gefahr, hier ist Name-Dropping at its worst, komplett geschlossener Circle. Reinhard Hanusch ist ein Küchenhersteller, der ein Netzwerk über deutschsprachig Europa gestreckt hat, wie kaum ein anderer. Nicht jeder hat seine Küche, aber jeder würde gerne seine Küche haben.
Kann man hast so sagen? Du nicht einen in der Bulle?
Ja. Ich habe eine, ja.
Ja, ne?
Ja. habe ich mir gegönnt nach 10
Jahren. Also man kann
Jahren,
schon sagen, ja, oder? Jetzt, wer was auf sich hält, der hat eine Lohberger Küche,
nein,
oder?
Nein, nein.
Aber ein sieht bisschen, man oft.
Ja, ist ja ein tolles
wer
Produkt.
Wer bereit ist, in eine gute Küche langfristig das zu investieren, ist mit dem Produkt sehr gut aufgehoben.
Ist das der Mercedes Lohberger unter den Küchen?
Nein, das sind alles so blöde Begriffe. Wer eine dauerhafte Küche, ein dauerhaftes Investment macht, kann sich guten Gewissens für eine Lohberger Küche entscheiden, weil sie birgt in sich absolute Qualität.
Also ist es der Mercedes, weil den kannst du ja auch 300.000 Kilometer fahren.
Ich mag immer diese Zuspitzung nicht.
Ja, aber wir müssen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen müssen wir ja ein Bild machen.
Ah, ist das Beste, das Teuerste. Es ist eine handwerklich sehr gut designte.
Also so, hör mal auf immer mit das haben die Jungs bei Gemischtes Hack doch mal so geil erzählt, dass sie, irgendeiner von den beiden hat ein Interview gesehen, wo einer meinte, das wäre der Audi A4 unter.
Ja.
Und auch so denkst, was ist das denn für eine Bezeichnung?
Aber, und dann fiel der Name Reisetbauer gerade nur, der einer der besten Schnapsbrenner der Welt ist und noch sehr gut kommunizieren kann.
Und ein richtiger Köchefreund.
Ein absoluter Köchefreund. Und das ist denn manchmal so diese Mischung, die wir, dieser Eintopf an unterschiedlichen Menschen und Charakteren, die da Klassen treffen. Und wenn man da nicht rechtzeitig die Reißleine zieht und sich verabschiedet, läuft man Gefahr in den Sog des geschlossenen Entertainments hineingezogen zu werden.
Genau, und hofft, dass keiner mehr Videos und Fotos macht.
Ganz genau.
So ist es, ja.
So. Also, warum ich auf dieses TV-Koch oder Kochding gekommen bin und darauf so rumgehackt habe und immer
beide übrigens haben noch nie solche Situationen gehabt.
Wird sich jetzt dieser Fragenkreis, wenn ihr mich dann lassen würdet, schließen. Ja,
Entschuldigung.
Hier gibt es also ein Zitat von unserem Gast Mike Süßer, der sagt, wenn ich vor 15 Jahren auf einem gesellschaftlichen Anlass nach meinem Beruf gefragt wurde und meine Antwort Koch war, dann war das ganz klar nicht anerkannt. Durch die vielen Formate wurde das Bild der Berufsköche in ein anderes Licht gerückt. Jetzt ist es hip und das ist gut so. Hast du 2015 gesagt, ist schon ein paar Tage her, gebe ich zu. Aber vielleicht hat sie an Aktualität nicht verloren und da wollte ich hin.
Tatsächlich ist das noch älter, das Zitat. Wirklich viel älter. Weil
ich muss nur lachen,
ja?
Weil sehr oft Sebastian eine Frage stellt und man fühlt sich immer berufen zu sagen, nee, das ist älter.
In letzter Zeit oft übrigens.
Nee, man versucht Dinge recht zu stellen, die einfach vollkommen egal
sind. Die sind egal, ja.
Ja. Sag doch einfach ja oder nein.
Ja, Sebastian.
Das stimmt auch wieder.
Dann ist ja auch
das gemeint.
Dann sind wir auch schneller beim Einschalten.
Ich kann mir nicht die Mühe für offene Fragen gehen und ihr macht daraus eine geschlossene.
Nein. Das wird auch vernünftig beantwortet.
Wir antworten heute nur mit Ja und Nein.
Das wird aber dann langweilig. Ja. Nee, deswegen, ich bin ja nicht hergekommen, um der Langeweile also Nummer 1 zu werden. Also tatsächlich ist es so, ich habe das, früher hat man das erlebt. Und was machen Sie beruflich irgendwo? Ist mal eingeladen worden und da hast du gesagt, Koch. Und dann wurde das Gespräch einfach in der Gruppe weitergeführt, ohne jetzt weiter tiefer zu bohren. Mhm. Und ich habe damals mal gesagt, seitdem es Kochen im Fernsehen in diesem Maße gibt, da hat sich das schon ein bisschen geändert. Man war auf einmal gesellschaftlich, wurde man gefragt, wo, wie, was haben Sie denn? Oh, also es ist auf jeden Fall vielleicht auch geheuchelt, mag so sein. Aber das Interesse ist auf jeden Fall gewachsen dadurch. Und ich glaube, das hat ein bisschen dann der Sache auch gut getan. Das ist dann aber wieder eingeholt worden irgendwann mal, das muss man auch wieder sagen, weil du hast gesagt, das ist ja wieder ein paar Jahre her. Mittlerweile kommen dann Leute und wollen sich bewerben und sagen dann, wo sind deine Ziele? Ohne jetzt, ich mache jetzt so eine Bewerbungsgeschichte nicht, aber man fragt ja mal, ne? Und dann kriegst du die Antwort, Fernsehen, ne? Ich möchte ins Fernsehen. Hab ich gesagt, also irgendwie, ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht, ich bin ja gelernter Koch, ist ja passiert. Also das ist irgendwie so. Aber hat auf jeden Fall gesellschaftlich, aus meiner Sicht, haben die TV-Köche der Gastronomie schon auch eine Zeit lang richtig gut getan. Ja.
Glaube ich. Findest du, dass der Geschäftsstand oder der Berufsstand Koch sich im Ansehen verändert hat?
Ich glaube, ich habe die Geschichte erzählt. Ich habe 90 Abitur gemacht und habe dann in der Familie eines Studienkollegen, also mit dem ich Abitur gemacht habe, der hat studiert, auf ihn gewartet, mit der Mutter ein Gespräch angefangen. Und sie fragte halt, ob ich auch studieren würde. Und sagte, nein, ich mache eine Ausbildung zum Koch. Und dann war die Sekunde ein bisschen zu lange Schweigen. Antwort, naja, sowas muss es ja auch geben. Das ist so
das sozusagen das
Umfeld, in das ich hineingegangen bin. Oder mein Direktor, dem ich das auch erzählt habe, der gesagt hat, warum schmeißt du dein Leben weg? Du hast doch Abitur. Das war so ein bisschen das Umfeld, in das man rein ist. Medial, gesellschaftlich populär sind wir in der Tat durch ein paar Sendungen geworden. Alfred Biolek, der eigentlich als ungelernter Koch eine schöne Gesprächssendung im Rahmen von Kochen hatte, was aber nichts mit einem professionellen Kochen zu tun hat. Ich mit Schmeck nicht, gibt's nicht, Ralf Zacherl damals mit den Ersten, echt lecker. Wir fingen an, Kochen ein bisschen moderner zu gestalten. Und gesellschaftlich wurden wir auf einmal, zumindest was den Red Carpet anging, durch die Kerners Köche-Sendung groß, weil Kerner, der bekannt dafür war, mit den Größten der Welt Interviews zu führen, mit den Politikern, mit den entscheidenden Personen, mit den Meinungsmachern der Nation, hat auf einmal sich mit Köchen unterhalten. Und zwar nicht nur darüber, was gibt es an Vitamin C in welchem Monat am besten, sondern es ging um Dinge, wir konnten mehr erzählen.
Der hat einfach auch was losgelöst damit. Ne? Also nach dem Motto, wenn der Kerner mit denen spricht, dann muss das ja aber spannend für die Gesellschaft sein. Ne?
Und dann haben alle das verstanden. Hey, Marketing gehört mit zum Kochen. Dann gab es verschiedene Listen, die Restaurantlisten, Top 50 oder Best 50.
Alle, ja, genau.
So, dann kam Rolling Pin. So, und dann haben wir das Ganze zu einer Art Thema aufgemacht. Und ich glaube, wenn du sagst heute, ich bin Koch, macht es manchmal mager, das haben wir eben auch gerade gesagt. Und ich glaube nämlich, seitdem auch verstanden wird, dass Köche auch unabhängig ihres Herdes immer noch die Verantwortung und die Kontrolle über das Schaffen haben, hat sich in Deutschland eine Menge entwickelt. Es gibt weltweit, wenn du unterwegs bist, in New York, in England, keinen Koch, der nur ein Restaurant hat und gleichermaßen erfolgreich. Das ist immer nur der Anfang. Die meisten fangen an, Consulting zu machen, Restaurants in Tokio aufzumachen. Das war den Deutschen immer vorbehalten oder enthalten, weil die gängige Meinung war, das kann ja nicht sein, wenn er selber nicht am Herd steht. Und das ist Quatsch.
Ja, da bin ich auch sofort bei dir. Hallo.
Und nur ganz kurz, ich bringe das schnell zu Ende. Und nicht jetzt gerade durch diese ganzen Investorenrunden und diese, ich sammle mal Gelder ein, um vielleicht eine Kette zu machen, um ein Gastrokonzept, sind wir auch in den Wirtschaftskreisen sehr viel interessanter geworden und eben auch es ist jetzt nicht mehr verwunderlich, wenn ein Gastronom oder ein kulinarisch arbeitender Mensch sich außerhalb seiner Imbissbude bewegt.
Ja. Wie ist denn ich fand eigentlich eben gerade diese Aussage von Mike sehr spannend.
Spannender als meine?
Ja. Okay. Nein, Entschuldigung, nein. Nee, können wir das rausschneiden? Das ist natürlich ein Nein. Okay. Wie wäre das denn? Ich frage zuerst Mike und dann dich, Tim.
Ich laufe auch erst warm. Kommt ja schon noch hin.
Wenn ein Jungkoch, eine Jungköchin zu euch käme, um zu sagen, ich möchte ins Fernsehen, ist das schön für dich, viel Spaß und dann irgendwie persona non grata, oder würdet ihr dann sagen, ist etwas, was ich nachvollziehen kann und ich helfe dir da sogar?
Die Frage ist ja, die kannst du auch so eins zu eins
nicht. Weil Knossi eben, ganz kurz noch, Knossi war ja eben kurz hier und der sagte, er wollte ganz klar wohin und hat alles dafür getan. Der hat am Big Brother Zaun sich sozusagen die Nase platt gedrückt.
Das habe ich nicht. Also, Wo fang ich da an? Das ist echt nicht ohne, ne, das Thema. Also erstens mal bin ich gelernter Koch gewesen und bin nach wie vor gelernter Koch und TV-Geschäft mache ich gerne und ich fühle mich privilegiert. Ich bedanke mich fast täglich, aber das fängt schon mit dem Schnaufen an, weil ich einfach ein Mensch bin, der sich, nicht das Schnaufen, sondern dass ich einfach leben darf. Aber wenn da jetzt einer kommt und diesen Spruch dann sagt, das nehmen wir ja nicht ernst. Ich meine, den muss man jetzt auch nicht bloßstellen. Derjenige, das ist ja auch irgendwo eine Hommage und das findet er vielleicht toll. Aber man muss denjenigen dann sagen, du pass mal auf, alle, die im Fernsehen sind, sind ja auch wirklich Köche und die haben sich hochgearbeitet, die haben was geschafft, ob das jetzt in der Sterneküche, in der Hotellerie mit 5 Sternen, mit Positionen, wo es mal früh, also ich bin in einem Alter, wir sind gleich alt, wo wir mal in Davos hatten wir noch 45 Mann, ne, in der Küche und man hat sich da durchgearbeitet und ist da nicht irgendwie so, hoppla, jetzt bin ich mal der TV-Schauspieler, ne, sondern du musst dich da hinarbeiten und das geht den Leuten einfach ab und deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln, mach die aber nicht runter oder so, ich gebe denen schon die Chance, ne? Also.
Ich habe den Spruch verpasst. Wie war der Spruch?
Die Frage oder der Spruch?
Ja, also die Frage.
Die Frage war, was würdest du sagen, wenn jemand zu dir kommt, der in der Bullerei lernt und irgendwann bei Gelegenheit sagst du mal übrigens Tim oder Chef.
Wie werde ich ein Fernsehkoch?
Wie werde ich ein Fernsehkoch? Ich möchte das gerne. Und würdest du dann sagen, Alter, halt die Schnauze? Nein. Oder würdest du das ernst nehmen, dass er oder sie den Wunsch hat, diese Kochkunst, das Kochen im Fernsehen weiterzutragen?
Also ich bin da, glaube ich, ein bisschen straighter, indem ich eben sage, jeder, der in den Medien auftaucht, wählt diesen Weg. So. Manchmal tut man
nichts dafür. Ich gehöre auch nicht zu den Verweigern, das stimmt ja.
Manchmal tut man nichts dafür. Es passiert. Ich bin auch glücklich dazu gekommen. Nichtsdestotrotz habe ich Ja gesagt und ich habe ein Interesse sozusagen an irgendeiner Wahrnehmung. Und warum sollte man das einem jungen Menschen absprechen, der sagt, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich will Applaus, ich möchte gerne im Mittelpunkt stehen, ich möchte gerne was haben. Und wenn der Weg da ist, zu sagen, irgendwie, ich möchte Koch werden, dann ist das nicht per se schlecht.
Nein, nicht schlecht.
Wenn, jemand glaubt, dass dieser Weg vorgegeben ist und dass er funktioniert, dann muss ich sagen, mach erstmal eine anständige Ausbildung und dann entscheide
ich. Genau, man kann ja zum Beispiel dann sagen zu so einem jungen Menschen, der das sagt, sagt er, du kannst bei mir in der offenen Küche mal anfangen und machst mal 3 Jahre bei mir und dann schaust nochmal, dass du 3 Jahre da gehst und 5 Jahre und 10 Jahre, 12 Jahre, wie wir es alle gemacht haben und dann steht dem nichts im Weg. Und dann hat er auch meine Rückendeckung, wenn er sich erarbeitet hat, aber geschenkt. Nee.
Ja. Und ganz deutlich ist, du musst nicht besonders qualifiziert sein, um im Fernsehen kochen zu können. So, du musst, besonders meine ich, was das Kochen angeht.
Nee.
Du musst eine Genetik haben, Kochen gut verbalisieren zu können, gut dastehen, musst ein starkes visuelles Auge haben. Denn das ist für mich der einzige Grund, warum viele herausragende Köche nicht so stark im Fernsehen performen, weil sie verbal manchmal zurückhaltender sind und weil in ihrer Herangehensweise sind sie ein bisschen kleiner und komplexer. Und das funktioniert nicht. Du musst manchmal erstmal das große Pferd aufzäumen irgendwie. Ich meine, die Band, den Zirkusdirektor, der erstmal sagt, hallo, herzlich willkommen. Und dann kommt die kleine Seifenblasennummer. Wenn sich jemand nur mit Seifenblasen hinstellt, dann sind sie Seifenblasen.
Aber so ist das Leben ja auch, oder? Ja. Jeder spezialisiert sich, jeder hat Qualitäten, jeder kann das eine besser, das andere nicht so gut. Und
Und dann ist auch immer die Frage, was ist denn Fernsehkoch? Also Christian Rach behauptet von sich kein Fernsehkoch zu sein, weil er noch nie im Fernsehen gekocht hat. Das ist eine Definition. Und damit hat er ein bisschen recht.
Ach so, hat er noch nie im Fernsehen gekocht?
Hat er, sagt er. So, und damit hat er ein bisschen recht. Aber er wird natürlich immer als Koch dargestellt.
Das ist tatsächlich nicht so unrecht.
So, ich habe im Fernsehen gekocht. Ich bin klassischer Fernsehkoch.
Nee, das stimmt. Ich denke jetzt gerade an meine Sendung, ich koche nicht.
Eben, das meine ich. Also ich bin ein klassischer Fernsehkoch. Absolut. Ich fange vorne an, ich habe Zutaten, ich erkläre den Leuten, wie man ein Gericht kocht. Und am Ende des Tages sage ich Tschüss und versuche vom Chaos abzulenken, was ich veranstaltet habe. Dass ich parallel andere Aufgaben mache.
Klingt also ja noch, super.
Dass ich sowas wie vielleicht bin ich auch ein Reality-Star, weil ich sowas mache wie Kitchen Impossible, wo viel Reality eine Rolle spielt.
Ja.
Vielleicht bin ich aber auch...
vielleicht wirst du jetzt zu Love Island eingeladen.
Nee, mein Penis ist zu klein, habe ich schon erzählt.
Dafür ist anderes groß. Es wird immer weniger.
Das Ego ist groß.
Und du hast einen schönen Hintern.
Deshalb ist das immer die Frage.
Alter,
und wir haben ja inzwischen eine Medienlandschaft, die aus dieser klassischen Definition raus ist. Wir arbeiten alle genreübergreifend. Mal sitze ich im Unterhaltungspanel, mal sitze ich neben Lanz und diskutiere mit irgendwelchen Bürgermeistern oder Arbeitsministern über schöne Dinge oder über politische Dinge. Manchmal ganz leise, manchmal ganz laut. Ich würde mal sagen, ich habe mal einen Preis bekommen, das ist relativ lange her. Ich war mal Medienmann des Jahres, was ein relativ großer Preis ist.
Ja, breites, also breit
gefächert. Sehr breit, ja. Weil
das ist eine schöne Bauchbinde, Tim Mälzer, Medienmann des Jahres.
Weil einfach diese
Medienpenis des Jahres finde ich auch schön.
Diese weil er gerade Penis gesagt hat.
Ja. Diese Bandbreite dessen, was ich halt machen darf, das ist das Spektakuläre. Ich mache Zeitung, ich mache Bücher, ich mache Radio, ich mache Podcasts, habe gerade ein schönes Radiointerview mit Christine Westermann gemacht. Sehr schön. Was super lustig war, weil sie danach gesagt hat, Tim, du hast richtig schlaue Dinge gesagt.
Jetzt gerade oder, ja, oder
nachdem,
irgendwann
nachdem
mal?
Nachdem wir den Podcast hatten.
Wie schön.
Ja, ah, sehr cool. 15 Minuten kurz über Literatur gesprochen. Sie sagt, Tim, du hast richtig schlaue Dinge gesagt. Ja, ich bin verbal auch nicht so reduziert, wie scheinbar manchmal so die Meinung ist. Also es war ganz trollig.
Ich glaube übrigens, aber, dass die Meinung, das ist, das benutzt du nur. Ja, die Meinung ist ein ganz anderer. Also das weiß man schon, was du so rausschießt. Und das hat ja alles Hirn und Verstand und das bringt ja auch Spaß zu zünden. Sonst wird es ja nicht so lange funktionieren.
Absolut. Also deshalb, diese Definition ist mühselig, Fernsehkoch. Was ist das? Ich bin noch einer, wen haben wir noch? Die Dudenhöfers und Neuners und Dudenhöfers.
Die kochen noch ein bisschen, ja.
Wen haben wir denn noch?
Oh, da wird's eng, ne?
Die anderen lassen kochen. Ja, und wir alle lassen kochen. Wir tauchen nur noch, lassen nur noch kochen.
Und die anderen nehmen wir namentlich gar nicht im Mund.
Alexander Herrmann jetzt in seinem Ding, kocht er oder lässt er?
Nee, der moderiert.
Der moderiert.
Lässt kochen. Trettl. Vermietet Hotelzimmer und vermählt Leute.
Der ist,
ich gehe nur gerade durch.
Das ist ja auch Hensler kocht.
Wenn du das Kochen nennen möchtest, dann ja.
Okay.
Dann in aller Form. Das musst du so rausbringen.
In aller Form.
Aber darf ich was sagen?
Viele Meinungen, die darüber hinausgehen. Ich wollte nur sagen, Hensler macht Wettbewerb, er macht ein Entertainment-Format, das sich rund ums Kochen dreht.
Aber er ist am de facto am Herd. Tut da was.
Der Fernsehkoch, dieses Despektierliche am Fernsehkoch, und das meine ich jetzt nicht negativ, ist jemand zeigt, erklärt, kochen.
Ja, du hast recht. Also Biolek damals zum Beispiel, Lafer damals. Weil
ist Klaas Häufer-Umlauf, ist der ein Fernsehfriseur?
Ein Fernsehfriseur?
Ich weiß, worauf du hinaus
willst. Ehrlich? Stefan Raab ist Metzger. Ist ein Fernsehmetzger?
Ja, aber das hinkt ja jetzt gewaltig.
Nein, ich weiß überhaupt nicht.
Ja, voll.
Nein.
Du bist ja trotzdem noch im gleichen Metier geblieben.
Ja, ich bin Koch.
Aber du bist ja, aber auch Mike ist im gleichen Metier geblieben. Klaas ist ja nicht im gleichen Metier.
Schneidet sich immer noch die Haare.
Das ist so schlecht.
Ich kann mit einem
Fernsehfriseur.
Fernsehfriseur,
habe ich eine gute Showidee. Schnittchen Impossible.
Ja, auch nicht schlecht. Und ich setze keinen Helm auf, weil die Frisur liegt so gut.
Aber das bin ich.
Ja, aber ich auch. Ich habe meistens, wenn ich den Deckel auf habe, habe ich die scheiß Haare nicht hinbekommen. Übrigens. Noch was, mir ist gerade eingefallen, dass ich bei den Kochprofis sehr wohl, am dritten Tag haben wir dann auch wirklich gekocht. Da war ich auch dann wirklich Fernsehkoch, weil wir wirklich die Karte umgestellt haben. Aber jetzt muss ich euch recht geben, ist mir gerade bewusst geworden. Bei Mein Lokal, Dein Lokal bin ich Moderator, bin ich Host, bin ich einer, der vielleicht denen sagt, wie es im Wettkampf laufen könnte.
Okay, 15 Minuten investigativen Journalismus.
Oh Gott, jetzt geht's los.
Was?
Ihr sind
mit Walk, gespannt. Mit Walk of Shame.
Walk of Shame.
Walk of Shame, also von meiner Haltung her. Die Restaurantprofis.
Kochprofis hieß das.
Ja, Restaurantprofis, Kochprofis, der Restauranttester, was macht Rosin, wie heißt das?
Rosins Restaurant?
Rosins Restaurant.
Das letzte Rettungsformat.
Ja, ich mache seit 20 Jahren Gastronomie, harte Gastronomie.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Was hat das denn mit 15 Minuten?
Ich habe das ist jetzt der Blog. Jetzt machen wir den Blog, die Restauranttester oder Kochprofis oder so.
Diese Kategorie.
Diese Form des Fernsehens. Als gelernter und überzeugter Gastronom fährt man irgendwo hin, sieht Menschen in einer kompletten Lebenskrise,
ganz schlimm,
die wirklich vor der Existenz, also vor dem Desaster stehen.
Ja.
Da kommen drei Jungspritzer, ein Mathematik-Philosophie-Student oder ein schmierbäuchiger Fernsehkoch daher und glauben, in drei Tagen ein Restaurant retten zu können?
Nee, wir haben es ja. Erstens mal muss ich da schon die Verteidigung
sagen. Ne? Das ist richtig jetzt Angst. Also,
das ist das provokant geht nicht. Gefragt.
Provokant
das geht nicht. Ich habe auch immer gesagt, also normalerweise, es hieß ja Kochprofis Einsatz am Herd. Ich habe gesagt, der Spruch muss heißen, die Kochprofis Insolvenz am Herd. Ne? Weil wie soll man denn in drei Tagen einen, der das nicht geschafft hat oder der in einem Dreivierteljahr, solche Fälle hatten wir, in einem Dreivierteljahr eine 250.000 € an die Wand gefahren hat. Hm. Und dann kommen jetzt die drei Wunderwutzis und sagen, oh, mit schönen allgäuerischen Schmäh und ein bisschen, der Norddeutsche, der in Österreich lebt und wir retten die Welt. Nee, ist nicht. Ne? Es wurde auch unter uns, weil wir waren ja die Nachfolger von Stefan und Ralf und den Jungs bei den Kochprofis. Hm. Und wir haben schon dann bin ich abgesprungen, haben schon versucht, ein bisschen mehr Realismus da reinzubringen. Haben gesagt, wir müssen doch hier sagen, hier zumachen. Wir waren ja die neue Generation und wir haben dann auch Läden zugemacht, weil wir dann einfach uns auch selber nicht mehr ins Gesicht schauen konnten.
Aber was hat das genutzt? Also ich glaube, dass es sehr viel hilft, weil Stefan Marquardt, haben wir erklärt im Podcast, hat mir mal sehr geholfen in einer Situation, wo ich überfordert war, den Service sauber rauszukommen. Und dann erzählte ich die Geschichte, dass er sich den Service angeguckt hat und dann hat er gesagt, ihr müsst die Posten auflösen, ihr müsst Gerichte auf den Posten kochen.
Ihr habt das im Podcast besprochen, ich hab's gehört.
Und das war für uns ein kompletter Gamechanger. Mhm. Also das hat wahnsinnig geholfen. Allerdings wirtschaftlich, wenn ich habe einen Laden, wo ich wirtschaftlich kämpfe, ich kann das mir Gott sei Dank leisten, ich zahle das Minimum, aber ich hätte keine Idee, die in drei Tagen funktioniert, um das Ding auf links zu machen, dann würde ich das ja tun.
Ja, das, da gebe ich dir 100% recht. Also wir haben ja auch verzweifelt mit unserem Gewissen gekämpft. Mhm. Das muss ich schon sagen. Ne? Also und es hat mir ja nachher auch nach 5 Jahren dahin geführt, dass ich übrigens von 14 auf 15 aufgehört habe. Ich hatte auch gar keinen neuen Fernsehjob. Ich habe gesagt, du, mein Koch-Event-Studio läuft super. Da kommen auch einige, es ist dann egal. Und ich habe auch aufgehört, weil ich schon innerlich den Menschen, da gab es immer eine Gegenüberstellung, erst haben wir gefuttert, ne, haben bestellt für 20 Leute, damit eine kleine Stresssituation aufkommt. Ist vielleicht gemein, aber es war in Ordnung. Das gehört dazu. Und dann sind wir eventuell fast immer mit dem Teller rein, haben dann die mal zur Rede gestellt. Und das war dann auch wirklich nicht gestellt. Die waren also wirklich Beratungs... Ja. Also da geht nichts mehr. Ne? Und wenn du zum Schluss in deinem eigenen visuellen Bild, so wenn du so zuhörst denen und denen schon eine Kopfnuss gibst und siehst, wie der Nasenbluten auf dem Fußboden liegt, weil ich einfach denke, du hast in meiner Branche gar nichts zu suchen. Und ich muss hier versuchen, noch irgendwie mit paar bösen Sprüchen zu tun, so, also so zu tun, als wenn wir dich in 3 Tagen aufpäppeln können. Und da habe ich dann aufgehört und ich habe da auch wirklich, habe da für mich Eier bewiesen und gesagt, nee, Schluss jetzt.
Aber das hat, manchmal mein Eindruck, wo er sagt, also auch ich entscheide ja oder treffe Entscheidungen und es geht manchmal beim Drehen anders aus, als ich es eigentlich vorhatte. Aber der Eindruck täuscht nicht, dass da eigentlich manche Fälle doch einfach dabei waren, wo man hätte sagen müssen, Schluss. Was soll das?
Schluss. Das ganz, bringt ganz, ganz nicht. Ehrlich.
Habt ihr erst eine schöne Erfolgsgeschichte? Also ja, auch im Schließen kann ein schöner Erfolg sein, auch eine Tür kann geschlossen werden.
Tatsächlich, wir haben tatsächlich 2 Sachen, habe ich dazu.
Ja.
Wir haben tatsächlich auch ein Laden, ein Abschlussevent gemacht. Mhm. Ich finde, Namen muss man nicht erwähnen, das finde ich unfair, sowas, genau. Das macht man nicht. Ja. Weil wir denen einfach gesagt haben, du mach das wieder, was du gelernt hast und lass das. Du hast jetzt wirklich in kurzer Zeit echt viel Bock missgebaut und wir können dir das nicht beibringen. Und da muss ich auch sagen, da hat der Sender dann auch mitgemacht. Ne? Das waren die schönsten Geschichten und ich glaube, hätte man uns das weitermachen lassen, wären wir vielleicht zumindest noch da oder ich wäre noch an Bord geblieben. Aber das wurde nicht. Dann haben die irgendwelche Hochzeiten gerettet, was weiß ich. Auf jeden Fall, das war eine schöne Geschichte. Und der hat sich dann auch mal gemeldet, 3 Jahre später. Ne?
Und?
Ja, dass der erfolgreich als Angestellter ist, wieder als Tischler, Tischler. Und er freut sich und danke nochmal für alles. Und das, danke. Ne? Und das war halt super geil. Und im schlimmsten Fall, wir sind mal rausgeflogen in der Steiermark. Da hat ein Berliner gemeint, er muss in der Steiermark im Dorf an der Weinstraße eine Currywurstbude machen. In einem Wirtshaus gegenüber von einem Friedhof. Sehr erfolgreich.
Gut.
Volldampf.
Weil ich glaube, dass das nämlich teilweise an der falschen Zeit ist, weil ich finde, ein Schließen oder ein auch sagen, es funktioniert nicht oder auch selber zu sagen, wir kommen hier gerade nicht weiter.
Genau.
Nicht, weil die anderen dumm sind oder andere alles falsch machen, sondern weil man vielleicht auch einfach mal keine Idee hat. In den 90ern, für mich sind so die 2010 bis 2020 sind die 90er irgendwie so gerade.
Okay.
Und um 2010 war einfach die mediale Darstellung noch immer eine glorreiche.
Ja.
Und das hat sich.
Es musste immer eine Heldenreise sein.
Und manchmal ist eine Heldenreise auch die Akzeptanz eines Scheiterns. Nämlich das zu sagen. Das ist mein Beispiel von New York, wo ich immer wieder sage, ich bin nicht gescheitert. Das ist Quatsch. Ich habe es gemacht, ich habe es probiert, ich habe es noch nicht hingekriegt.
Blutige Nase finde ich fein, aber mehr nicht.
Und ich glaube,
ich
würde nämlich wahnsinnig gerne so ein Format nochmal sehen, wo eben real bezogen zu sagen ist, hier haben wir noch eine Herausforderung. Und ein Kärtchensystem in der Bewertung, hier von 4 auf 7 oder so, ist doch. Also das ist so ein bisschen sehr infantil, meiner Branche. Ich
weiß, welcher Sendung.
Aber ist vielleicht...
Generell, dass dieser Wandel und dann wird nochmal ein Test essen und jetzt ist viel besser, wo ich sage, ja, jetzt wird auch anders gearbeitet als allererstes.
Ja.
Aber hat man wirklich was erreicht? Und manchmal ist nur Mindset ändern.
Aber es scheitert vielleicht viel zu...
Darf ich noch was sagen? Sebastian, merkt ihr den Satz? Problem ist, und das finde ich, finde das super, was du sagst, und ich habe immer dafür plädiert, lass doch die Leute nicht immer nur einfach fallen. Das ist genau mit diesen ganzen Jugendwettbewerben für Köche oder Service oder Barkeeper. Mhm. Weißt du, da kommt dann jeder Fuzzi da angelaufen und der ist bekannt und Fernseher und alle mögliche. Und ich habe dann immer gesagt, ja, und was ist danach? Mhm. Stellen sie alle hin, schönes Foto, zack, zack, und sind weg. Und die jungen Leute werden fallen gelassen wie eine Zitrone. So ausgepresst, fertig, ausgesutzelt. Einmal Titelbild, die kriegen auch noch dicke Eier. Ne? Und sagen, oh geil, Alter, ich bin doch richtig wert. Ne? Mhm. Und nach 1,5 Jahren hörst du die und siehst du nicht mehr. Und da habe ich immer für diese Nachhaltigkeit dann immer irgendwie mal... Ich habe es versucht, habe es aber auch nicht durchgebracht. Ne? Das ist aber schade. Das wäre aber den Sendungen toll gewesen.
Aber
wenn nachhaltig da gewesen wäre.
Wenn jemand so aus dem Inner Circle, ist das machbar? Und wenn du jetzt mal real bezogen, also angenommen, ich würde jetzt meinen Laden zur Verfügung stellen, wo ich sage, folgende Probleme. Zack, 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 die erkenne ich schon. Ja, als Beispiel. Nimm mal als Beispiel die Bullerei. Ja. Also braucht gerade keine Beratung, nicht, dass hier ein falsches Bild entsteht, weil es hören auch andere Leute zu, manchmal werden wir zitiert. Die Bullerei hat vielleicht zu hohe Personalkosten, so viel zu hohe Personalkosten, oder hat zu hohen Wareneinsatz, oder hat irgendwas. Dann brauche ich ja nicht dich, um zu sagen, dann mach doch mehr Kartoffelgerichte. Weil ich sage, ja, gute Idee, verstehe ich, aber ist nicht das Angebot. Ich brauche innerhalb meiner Welt Lösungsansätze. Wie lange, also auch gerade für betroffene Läden, gerade nach dieser Zeit, nach den vergangenen 2 Jahren, was glaubst du, wie lange braucht man, einen Laden so zu analysieren, so zu verstehen, um die ersten wirklich sinnhaften Entscheidungen zu treffen, dass man es ein bisschen drehen kann, im Produktangebot, in der Komplexität?
Kann ich beantworten, weil wir gerade eine, wir machen auch Beratung, aber eben, ich bin kein Consulter.
Ja.
Ich bin im kreativen Bereich, das ist auch meine Stärke, das ist auch ähnlich wie bei dir. Und wir haben auch dieses Jahr wieder eine Beratung für einen Landgasthof, der sich vor 20, 25 Jahren in die Seminarik verabschiedet hat, dabei ein bisschen vergessen hat auf dem Land auf seine Leute. Dann kamen die ersten blöden Sprüche, dann hatte die Nase hoch und war aber nicht arrogant, aber hat gesagt, ich hab ja mein Ding.
Ja.
Jetzt ist diese ganze Seminar-Thematik im Keller, ne? Und jetzt muss er eigentlich wieder Wirt sein. Und da unterstützen wir ihn und wir tunen am Modell. Das Modell ist ja immer, ein Golf ist ja zum Beispiel ein Erfolgsmodell. Die Leute fragen immer, wenn ich sage, oldschool, angerichtet, irgendwie so. Dann sage ich, das ist ja nicht böse, was ich sage. Das ist ja nur das Modell. Das Erfolgsmodell Zwiebelrostbraten ist doch geil. Ne? Und das ist der Golf 2. So, und wenn ich heute 2022 das Erfolgsmodell Zwiebelrostbraten oder Golf 2 nehme, dann bin ich ganz happy, dass das ausschaut wie 22. Das heißt, das Facelift und so. Und deswegen bin ich nicht. Und das machen wir.
Dickere Puschen, dickere Boxen.
Ganz genau. Und das ist das, was wir machen. Ziehen. Und das dauert ein Jahr. Das, wir haben gesagt, ich kann dir nicht helfen in 6 Wochen. Es ist ein Jahr. Also ich habe auch einen Küchenchef, der David, der ist jeden Monat 5 Tage drin. Und ich im Quartal auch 2 Tage.
Wenn jemand bereit ist, Veränderungen anzunehmen, das Schiff in die andere Richtung oder in die richtige Richtung zu
treiben,
brauchst du doch kein Jahr. Also die Motivation herzustellen.
Nein,
weißt du,
das stimmt.
Aber Mike ist bei mir, der hilft mir, nimmt mich an die Hand und hat mir das und das gesagt. Und das Mindset zu ändern, 6 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen?
Tatsächlich haben wir jetzt, weil sie leider nur 2 Leute haben, die seit ganz vielen Jahren dort arbeiten und nur in dem ersten Quartal diesen Jahres hat sich die Küchenmannschaft 2-mal erneuert. Ne?
Okay.
Das ist halt ärgerlich. Ne? Du zeigst dann, was die Küchenchefin, eine ganz tolle Person, die auch wirklich dankbar das annimmt, weil das ist das Erste, was ich immer führe. Ich hole immer nicht nur den Chef, sondern ich hole die Leute dann ran und sage, hast du denn auch Lust und bist das für hier in Ordnung, wenn wir da reinkommen? Nicht, dass du dich übergangen fühlst. Und wenn die dann strahlend da sitzen und sagen, ja, finde ich geil, mache ich mit, das ist super. Aber wenn die dann, wenn du merkst, nach 6 Wochen ist der Zweite schon wieder weg, der gerade mal 4 Wochen da war oder so. Und deswegen habe ich gesagt, es dauert länger. Und wir haben das jetzt auf jeden Fall für 12 Monate haben wir das ausgerufen. Werden aber jetzt auch gleich im ersten Quartal, haben wir jetzt April, wir haben jetzt den ersten Event, wo wir das, was wir in 3 Monaten übrigens dann so umgeändert haben, machen wir als Event und der Gastronom, der Wirt, kann das toll verkaufen, darf ein bisschen Umsatz machen, aber wir schauen, dass die, das wir umgesetzt haben, die Lehrlinge, die Jungköche, die Küchenchefin, wir machen das an dem Eventabend, um zu sagen, so, und wie schaut das jetzt aus, was wir jetzt 3 Monate gemacht haben, kriegen wir das auch auf die Bahn. Also das.
Findest du, dass die Gastronomie sich in den letzten 2,5 Jahren verändert hat? Und müssen wir uns darauf einstellen, auf die neue Zeit, oder müssen wir es nur aussitzen?
Naja, aussitzen sind wir scheiße, ne?
Na, aber aussitzen kommt es wieder normal zurück, oder müssen wir jetzt schon uns konzeptionell und strukturell so verändern, dass wir die nächsten 10 Jahre überleben?
Ich glaube schon, dass wir uns
an welcher Stelle
anpassen. Naja, ich glaube, das Wort Konzept hast du gerade genannt, das ist für mich das schönere Wort als wie System. Und ich denke mal, dass wir noch mehr erleben werden, dass die Läden, die konzeptbereit sind, eine höhere Chance haben, auch langfristig da zu sein.
Definieren das mal.
Aber wo fängt ein Konzept an?
Ja, das heißt, ich mache mal anders. Für mich ist es so ein bisschen.
Wie immer.
Ja. Es ist ja, für mich gibt es 2 Dinge. Das ist der Individualgastronom, der zu Hause, der schön in seinem Laden rumpuzzelt, der noch kocht, die Pfanne immer noch schwenkt, der vielleicht 40 Sitzplätze hat, das mit Schatzi macht oder mit einem wirklichen Partner zu 2, zu 3 und die über die Runden kommen oder auch ihren Stern kochen und 2 Sterne oder 3 Sterne. Und dann dazwischen so dieses Wirt, ganz normale Wirtshaus, was sagt man in Norddeutschland, habe ich auch gelernt, ne? Dörp, 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 Dörp Und die Konzepte, du fährst ja auch ein Konzeptrestaurant, würde ich jetzt mal fast sagen.
Anfangs nicht.
Nee, aber das ist ja geworden, weil er gelernt hat. Weil du ja, eben nicht stehen bleibst, aus meiner Sicht.
Gab es nicht die Geschichte, dass du für die Bullerei den Preis für das beste Konzept gewonnen hast, obwohl du gesagt hast, wir haben gar kein Konzept in
unserem Restaurant. Ich habe gefragt, was ist das Konzept? Ich habe gefragt, schön, danke, was ist das Konzept?
Naja, das ist,
weil das genau diesen Spagat, von dem Mike gerade spricht, ich betrachte mich nach wie vor als
Langsam, Tim.
Individualgastronom.
Sehr gut, Tim.
Ich bin stolz auf dich. Funktioniert. Individualgastronom.
Der Coach hat Jürgen von der Lippe, dieses Lesen mit Jürgen von der Lippe.
Oh, ich liebe das auch.
Können wir den mal einladen oder ist der nicht mehr woke?
Ist toll. Doch, der ist ja immer
die Diskussionen.
Doch, den unbedingt einladen.
Allein wegen der Hawaii-Hemden.
Okay. Ach, der ist super.
Gut, der super.
Sagt man nicht mehr Hawaii-Hemden?
Doch, allein wegen der Hawaii-Hemden müsste.
Oh, ich war neulich in München.
Sagt man nicht mehr Hawaii-Hemden? Das ist gut, das ist gut.
Ich war neulich in München in so einem Laden da in der Nähe. Und da ist so ein Eckladen, der ist sieht ein bisschen auf wie ein Skaterladen. Und der hat so original Hawaii-Hemden. Alte Herstellung, alte Materialien, alte Drucke.
Hast du gekauft?
Nee.
Ich sah so kacke in diesen Hemden aus und ich hätte sie so gerne getragen. Aber ich sah wirklich aus wie.
Ich bin mal in München davor mit der Lederhose und einem Hawaii-Hemd.
Aber die Hemden waren so schön und das war so richtig oldschool. Und ich wünschte mir einen Schnauzer ins Gesicht und den Körper und die Beine von Tom Selleck,
Mach das doch mal.
Stattdessen war ich halt Jürgen von der Lippe Also nochmal, um das Thema zurückzukommen.
Du bist Individualgastronom.
Ich betrachte mich als Individualgastronom. Und allerdings habe ich über eine Systematisierung es zum Erfolg geschafft. Also ich habe Systeme entwickelt. Oder nicht ich, sondern wir haben Systeme entwickelt. Welche? Wir sind ISO-zertifiziert. Aha. Wir haben Abläufe strukturiert. Wir haben sie klarifiziert. Wir haben eine Systematik für eine gewisse Speisenabfolge entwickelt. Hochdezidiert ausgearbeitet.
Aber was denn zum Beispiel? Was ist denn ein System für eine Speisenabfolge in der Bullerei meinetwegen?
Naja, zum Beispiel die Ausarbeitung der Beilagen, dass du sagst, okay, einmal Fritteuse, einmal Kochtopf, einmal Dämpfer, einmal kalt, einmal Salat, einmal alaminiert, einmal geschwenkt, einmal gegrillt. Weil das ist
Handgriffe einstudiert, darf man das so sagen?
Genau. Die Menge, die Zahl der Handgriffe.
Genau.
Wie viele Handgriffe darf ich auf dieser Speisekarte benutzen, wenn ich folgendes Gericht habe?
Genau.
So, daran muss ich denken. Ich habe 20 Köche oder 25 Köche. Ich habe diese Arbeitszeit steht mir zur Verfügung und ich möchte versuchen, ein guter Arbeitgeber zu sein und sie nicht nur drücken, sondern ich muss, auch wenn es manchmal passiert, Entschuldigung an der Stelle, und dann muss ich mir Gedanken machen. Mhm. Dann muss ich mir einen Gedanken machen um die Speisekarte. Ich muss mir um Kochzeiten Gedanken machen. Mhm. Ich schreibe nicht einfach nur Gerichte auf die Karte, sondern ich weiß inzwischen ist das System im Kopf, dass ich sage, für dieses Gericht brauche ich den Konvektomaten ungefähr 8 Stunden
am Tag. Sei mir nicht böse, Tim, deswegen, du gehörst in der fachlichen Ebene, gehörst du zum Systema und Konzept.
Ja.
So, und du verkörperst aber als Mensch, als Person mit deinem Team, ich bin ja wirklich auch gerne Gast bei dir, das weißt du.
Jedenfalls. Und was, dass du das weißt.
Ja, weil ich öfters das,
ich klinge wie Scooby-Doo irgendwie und du, keine Ahnung, wie Spanchy Pig.
Man hat aber eben draußen nicht das Gefühl in der Bullerei, dass ich in einer Konzept- und Systemgastronomie sitze. Ne?
Ja.
Das habt ihr einfach perfektioniert. Ja.
Und Konzeptgastronomie oder Systemgastronomie im negativen Sinne ist, wo die gesamte Präsenz ausschließlich durch eine Systematik bestimmt wird. Das ist sowas wie
McDonald's-Schiffchen tragen.
Genau. So. McDonald's oder Subway-Sandwich oder solche.
Aber das ist ja hochinteressant, weil
es gibt Studien, über 80% in Deutschland sind mit einem System behaftet.
Wenn ich jetzt zu sehr aus dem Nähkasten plaudere, Tim, dann sagst du Bescheid, dann schneiden wir das raus. Das passt aber eigentlich ganz gut.
Ihr schneidet ja nie was raus. Der Satz ist immer drin.
Wenn wir, per Vertrag müssen wir den 5-mal, seit wir Audio Now sind, müssen wir den 10-mal pro Folge.
Damit halten wir Lukas wach.
Wenn ich mit Andrea, der Königin über deinen Kalender, Anfang oder am Ende des Jahres zusammensitze, dann sind dort 100 geblockte Tage Gastro.
Ja.
So. Das ist der erste Aha-Moment, wo ich dann jedes
Darf
Mal...
Darf ich das fragen, was das heißt? 100 pro Tage Gastro heißt nur für dich im Haus? Okay.
Das sind dann ja wahrscheinlich genau die Tage, wo du dann nicht nur mit deinen Köchen und Köchin ein neues Gericht entwickelst, sondern auch tatsächlich darüber nachdenkst, Zeitmanagement in der Küche pro Gericht für den Abend, um das alles planen zu können.
Unter anderem,
Das finde ich total wertvoll. Irre. Und ich finde auch schön, dass ich das höre jetzt. Weil das ist natürlich, also...
Das ist ein Drittel vom Jahr.
Na, das ist, und das ist eine unfassbare Wertigkeit. Man könnte doch jetzt, vielleicht sitzt da draußen jemand und sagt, ja, der Melzer oder der Süße, die gibt's ja, ne? Das ist ja so, ne?
Also ich komme auf 80 Tage.
Es gibt aber ja, auch die Leute, aber die sagen, der Melzer, der Süße.
Genau, es gibt Leute, die einfach glauben, dass, dass derjenige gar nichts mehr macht. Und ich habe, als Martina da war, ne, du weißt deine Gerichte, du weißt genau, was drin ist, ob das jetzt bei ihr gerade angekommen ist, spielt jetzt keine Rolle. Und da haben wir schon gedacht, nee, der ist kein Dampfplauderer. Ne? Der steht da, der weiß, was geschickt wird, der weiß, was gerade in diesem Quartal wahrscheinlich dann irgendwie drin ist. Plus vielleicht saisonal irgendwelche Angebote nochmal, die verbal ausgesprochen werden. Und wenn ich das jetzt höre, 100 Tage dafür zu blocken, Hut ab, finde ich gut.
Das liegt daran, dass ich nonstop immer hinterhergelaufen bin. Also ich immer das Gefühl hatte, ich werde keinem mehr gerecht. Also fangen wir an, das Leben einzuteilen.
Das ist
ein Jahr im Voraus. Das heißt, eigentlich 100 Tage bin ich bereit, für Medien unterwegs zu sein oder medial tätig zu sein. Mhm. Auch das erfordert an der einen oder anderen Stelle mal Kreativität oder Inhalt. Das merkt man auch unserem Podcast manchmal an. Dann bin ich müde, habe nichts Richtiges erlebt, habe auch nichts zu erzählen und bin dann... Gastro 100 Tage, weil das ist die Basis meines Lebens. Egal, was andere Leute sagen, es ist mein Fundament.
Das ist auch richtig. Vergiss
da und komme ich her und da will ich hin und da will ich vor allen Dingen auch bleiben.
Davon nie vergessen. Da kann man die Frage ja auch klammern, ne? Zwischen vom Anfang Koch oder Fernsehkoch. Also du bist ganz offensichtlich der Gastronom.
Genau.
Ja, der Gast wird geblieben.
Ja.
Und das finde ich schon interessant, darüber nachzudenken.
Ich finde das super wichtig, was du gesagt
hast. Genau, dass so etwas nicht nur Kochen ist, sondern dass Kochen in Anführungszeichen viel, viel mehr ist. Also dieser Gedanke des Zeitmanagements, weil ich denke mir, daraus ergibt sich ja auch die Verreservierung der Tische. Also ja, wie viele Zeiten haben wir, ne? Also was die Belegung angeht. Wie heißt das blöde englische Wort? Seatings.
Seatings.
Double Seatings.
Nur ganz kurz. Keinen falschen Eindruck. Ich denke nicht im Vorfeld darüber nach. Ich kriege die Karten von meinen Mitarbeitern hingestellt. Ich verdichte, dass ich sage, thematisch müssen wir ein bisschen heimatlicher wieder werden. Mhm. Und ich möchte bestimmte Produkte nicht so vordergründig sehen. Zitronengras oder Curry bei mir auf der Karte der Bullerei liest sich komisch, weil wir sind ein Wirtshaus. Mhm. Also sage ich, die Idee ist gut, nimm bitte das Curry raus, guck mal. Oder jetzt wir hatten gerade vor 3 Tagen eine Situation.
Somit hat es auch immer noch die Tim Melzer Handschrift.
Immer.
Ich glaube, viele dann nicht mehr machen und deswegen finde ich das
und ich
voll.
Und ich fördere sie da drin zu sagen, glaubt mal, wo kommt ihr her? Was ist eure Region? Was dampft ihr wirklich? Mhm. Und wenn dann, wir haben ein Ravioli mit Dörrbirnen drin, das ist jetzt nicht sonderlich norddeutsch, aber das ist von meinen Köchen sozusagen aus dem Schwabenländle. Mhm. Eigentlich ist es ein österreichisches Produkt, aber es spricht trotzdem eine heimatliche Sprache, komplett umgesetzt. Und dann fingen sie an, wieder Firlefanz drumherum zu machen und ich sage, braucht das Gericht das? Oder können wir uns diese Arbeitsschritte nicht sparen? Weil, oder auch jetzt bei der Kartenbesprechung jetzt, ich habe die Karte bekommen, das ist eine zweite Runde und die liest sich wahnsinnig gut. Und dann stehen da relativ viele Zutaten und dann gucke ich die Karte an und denke so, boah, in der Kombination wirst du das alles auf der Zunge noch wahrnehmen. Mhm. Nein, wirst du nicht. Also nimm sie erstmal weg. Mhm. Und mein Tipp bei dieser Karte ist gerade gewesen, bitte achtet darauf, dass ihr keine überflüssigen Handgriffe macht, wenn ihr mal zu wenig zu tun habt. Atmet auch mal durch und levelt nicht euch immer bis ans Ende ran, weil dann leidet Essen. Und das ist eine Qualität. Und dafür brauche ich diese 100 Tage, weil ich rotz das auch nicht alles in Minuten raus.
Ich bin immer bei der Bullerei, denke ich immer, weil ich das höre, dein Spruch immer, das Wirtshaus. Ne? Das ist ja, jetzt werden viele draußen sagen, Wirtshaus. Ich verstehe das schon, was du damit sagst, ne? Diese Gemütlichkeit und trotzdem das Erdige, das Erkennen von
keine
Gerichten,
Hemmschwelle.
Keine Hemmschwellen haben. Und ich habe ein schönes Wort für dich. Wenn ich in die Bullerei gehe, habe ich immer das Gefühl, ich esse fein bürgerlich. Finde ich schön. So, das ist bürgerlich, das ist nah und das ist feiner als wie, meine Oma hat das toll gemacht, aber ich gehe ja nur in die Bullerei. Aber es ist trotzdem irgendwie immer ein bisschen Oma und Mami und irgendwie so dabei.
Ich bleib lieber bei Pop-Art Wirtshaus.
Ja, auch. Ne, aber
Pop-Art Wirtshaus. Ja. Aber sind wenn ich das alles höre...
Aber es ist ein Kompliment gewesen.
Ja, das darf ich schon sagen. Ja? Wenn man das alles hört, um jetzt nochmal auf diese 100 Tage Gastronomie...
Sobald man Harmonie zwischen den Gesprächspartnern ist, das hält er nicht aus.
Aber ich finde, er wird immer besser und also lieber.
Von wem redet er?
Wir schneiden ihn auch mehr und mehr raus.
Ja, ist das so? Ich dachte, das wäre nur so ein Tipp. So, oder? Ach so, das ist wirklich rausgeschnitten. Ich meine, jetzt hat er ja auch dreimal schon Blödsinn erzählt, das wird auch ausgeschnitten, oder?
Was? Wenn man das hört von diesen angesprochen, 100 Tagen, was da alles passiert, ne? Dann müsste man sich tatsächlich ja noch viel mehr diese Frage stellen, wie kann in 3 Tagen ein Restaurant gerettet werden? Ist eigentlich dann,
das kann man nicht retten,
schwer möglich.
Und was ich immer so schlimm fand, und es gab manchmal so Aussagen, wenn es nicht funktioniert hat, ja, dann haben die sich nicht an unsere Tipps gehalten, ja, wo sie sagen, ah, krass, ja. Weil, das ist ein ich glaube, dass keiner das mit Bösartigkeit gemacht hat. Ich glaube aber auch eben, dass das Bild, was damals aufgestellt worden ist, nämlich dass Gastronomen dumm sind, so, dass man den Weg nicht berücksichtigt hat, warum sie sich in diese Krise
reinbewegt haben. Das Ding ist ja auch am Reißbrett entstanden, ne?
Um dann zu sagen, irgendwie, ja, dann ist das so, dass sie sind bla. In den meisten Fällen waren es Tennisheime, irgendwelche Kneipen in Fußgängerzonen, wo du sagst, naja gut, inzwischen hat sich auch die Welt weiter bewegt und meine größte Angst ist ja, dass ich die Veränderung nicht mehr mit aufnehmen kann. Ich muss mit die Bullerei, heute ist anders als vor 10 Jahren.
Klar.
Und irgendwann hört diese Fähigkeit, glaube ich, auch auf.
Anderswo? Auf dem Tisch?
In allen Bereichen, würde ich auch sagen.
Anderes Reservierungssystem, andere Ansprache, die Weine, die Speisen oder die Speisen halt momentan. Also sicherlich mag der eine dabei sein, der es nicht, aber ich halte eh ein Ruhelied auf die Bollerei und meine Leute die ganze Zeit, weil ich es richtig geil finde.
Ja, ist auch ist richtig so. Also das, ich muss sagen, und ich glaube, dann können wir das Kapitel vielleicht Rettungsformate, weil ich bin auch der Meinung, dass die übrigens auserzählt haben.
Ja.
Das ist, aber eins möchte ich schon sagen, in der Zeit, wo wir das gemacht haben, und da muss ich den Fo und Andi und Ole und so schon auch nochmal erwähnen, wir haben das wirklich ehrlich gemeint. Wir haben es wirklich ehrlich gemeint. Aber ich habe dann auch irgendwo erkannt, dass das also nicht mehr ehrlich ist. Weißt, das ist nicht, dass wir es falsch gemacht haben, wir haben uns da reingekniet. Da haben aber andere Herren über uns entschieden, dass wir das anders machen müssen, ne? Oder so dargestellt. Und dann habe ich die Reißleine für mich gezogen, wo ich heute ganz stolz bin drauf, für mich und mir auch das Glück dann zugeflogen ist, indem das, was man hört, muss man das eine beenden, dann öffnet es eine andere Tür. Und so war es dann für mich. Und das ist schön. Und hier in diesem, was ich jetzt machen darf, da fühle ich mich auch wohl. Auch wenn ich tatsächlich koche, wie du sagst, aber es ist nett, es ist wohl, ich kann überall hinkommen wieder.
Das ist so, jetzt angenehm. Ist ein Laden hart an der Grenze des Existenzminimums oder eben der Insolvenz, wie du es gesagt hast. Wovon sollen die dich eigentlich bezahlen?
Ja, das frage ich mich auch, ne?
Ich sag mal, für 80 Euro wirst du es nicht machen am Tag.
Gibt es noch keine Fonds, deutsche Fonds, die das irgendwie zahlen? Digitöpfe gibt es noch nicht, ne? Nee. Aber das war natürlich...
Spannendes Ding, also immer kreativ. Gerade so, wo vielleicht ein Koch... Also wir hatten das mal in Hamburg.
Aber da muss auch wer beurteilen, dass du jetzt in dieser...
Unverschuldet. Also wir hatten mal einen schönen Fall, und ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, warum ich Hamburg auch so liebe, und das, wir sind nicht einzigartig. Lauschstoff, wir sind einzigartig, aber nicht alleine. Da gab es einen Unfall in einer Küche. Es gab einen Unfall eines Gastronomiebesitzers härterer Art und Weise, wo hart um das Leben des Betreibenden gebankt worden ist. Und die Gastronomie ist von heute auf morgen zum Stillstand gekommen. Existenzgründer, jung, irgendwie so, wir wissen alle noch keine Basis, vielleicht nicht richtig versichert oder so. Ja. Und vielleicht nie wieder in der Lage zu sein, überhaupt nochmal gerade
zu sein. Ja, klingt nach Ende, ne?
Und Poletto rief mich sogar an und sagte, pass auf, Folgendes ist passiert, was können wir tun? Und ich sagte, bei mir läuft es gerade ganz gut, ich fing damals an mit Schmeckt nicht, gibt's nicht, ich bezahle alle Aushilfen, die da kommen. Also wenn ihr irgendwo Leute findet, ich übernehme die Kosten, wir belasten den Laden nicht mehr. Der Nächste hat seine Produktkette so zur Verfügung gestellt, die Händler in Hamburg haben gesagt, wir berechnen nichts. Das ist so. Menschen haben aus ihren Betrieben andere Köche und Kellner dahin geschickt, damit der Laden weiterläuft bis zum Zeitpunkt, bis man eine ernsthafte Aussage treffen konnte. Und das waren mehrere Monate. Und das fand ich sensationell. Und ich denke gerade drüber nach, so ein Fonds, wo ein Mensch offensichtlich unverschuldet in einer Krisensituation, so der wie jetzt bei dem Hochwasser, der dann greift. Genau. Consulting, Mitarbeiter, Struktur,
cool.
Händlerkette und auch dann in dem Moment mal keine Extrakosten.
Du
stehst mit dem Rücken an der Wand und das machst du nicht wegen 2,50 Euro. Gastronomen haben den Fehler, zu lange an Dingen festzuhalten, merke ich selber auch teilweise, weil man will das nicht einsehen, dass das zu Ende ist und stehen dann schon mit dem Rücken an der Wand. Ja. Und dann ist gut, gute Idee. Das ist eine Fondsidee. Vielleicht, vielleicht hört auch mal ein Fondsmanager zu und will, versucht mal was Sinnvolles im Leben
nicht
zu machen.
Nicht Geflügelfonds, sondern.
Ja, Geflügelfonds. Aber ah, das ist, heute ist aber das Niveau des Humors ausgesprochen gut.
Gibt es diese Fälle öfters, wo es so einen Hilfsfonds dann geben müsste, damit er greift?
Ich finde es gerade eine schöne Idee, weil es zeigt, die Solidarität und das Miteinander untereinander ist sehr viel größer. Und auch das, was Mike gerade sagte, dass er, es ist nicht machbar, aber vielleicht haben wir trotzdem die eine oder andere Tür geöffnet für eine andere Vision, für eine neue Entscheidung, was manchmal schon ausreicht. Nur die damalige Darstellung war ja so, oh ja, und jetzt ist die Erfolgsgeschichte geschrieben.
Genau, ist geschrieben.
Und wenn, super. Dann, und wenn dann mal die Presse geschrieben hat, ja, den gibt's nicht mehr, den Land, ja, der hat sich nicht an die Anweisung
gehalten. Ja, ja, genau.
Dann Digga, never ever, hört auf damit.
Da muss ich auch sagen, ich will ja keinen Sender bashen oder so, aber trotzdem hat man das auch nicht ganz, aus meiner Sicht, nicht richtig gemacht. Man hat dann auch immer der Presse und so vorgegaukelt, wie erfolgreich jetzt das war.
Ja.
Und wie viel halt das Secret bestanden haben. Ja. Und dann hat sich die irgendwann
war mal... aber auch eine andere Welt, ne?
War eine andere Welt. Und, da, und dann hat man dann erlebt, dass die wirklich cleveren Journalisten mal gesagt haben, das schaue ich mir jetzt mal an. Und dann ist alles aufgeploppt, ne?
Also, letzte Frage. Pause.
Was? Oder mach die letzte Frage.
Letzte Frage zu dem Thema. Dürftet ihr oder Gastronomen überhaupt noch scheitern und dann weitermachen in der gleichen Branche oder ist es komplett verhöhnt?
Na, hallo, ich darf doch scheitern.
Sag jetzt und nicht, aufstehen. Was ist denn das für eine dämliche Frage?
Doch, nein,
das
tue ich nicht.
Gut.
Dann pass auf, dann soll ich das sagen? Was für eine bescheuerte Frage, Alter. Es darf doch jeder aufstehen. Es ist doch, also, wichtig ist, dass man nicht liegen bleibt. Ne? Also,
wer sollte dich verhaften? Bei Übertritt gegen das, man darf nicht, die Gastropolizei? Nein.
Das ist eine scheiß Frage, aber die ist nicht schlecht.
Nein, ich weiß, was du meinst. Ja. Früher war es wirklich so, da hatten wir in Deutschland ein ganz schlechte, ich sag mal, Insolvenzverhalten. Wenn du einmal auf die Fresse geflogen bist, dann durftest du nicht mehr aufstehen.
Das
da hat man dir
ich,
das ja, Recht nicht mehr gegönnt. Das, ja. Da hat man gesagt, das kann man ja gar nicht machen. Ich glaube, dass, und das ist wirklich was Schönes, die Zeiten sind vorbei. Ist immer noch die Frage, wie du auf die Fresse fliegst, aber natürlich darfst du den aufstehen, Dreck abwischen, weitermachen. Sicher. Vorausgesetzt und vor allen Dingen, glaube ich, wird auch mehr und mehr verstanden, dass ein Restaurant, was insolvent geht, nicht immer was mit schlechtem Essen, schlechtem Service oder ähnlichen Situationen zu tun hat. Manchmal sind es strategisch falsche Entscheidungen.
Genau. Du wolltest um 16:30 eine Pause machen, ne? Willst du jetzt auch schon eine machen?
Ja, bitte.
Ja?
Ja, mich langweilt das so ein bisschen. Ist das okay?
Das Thema wäre jetzt zu Ende.
Danke, ich hau keine Lösung.
Glaubst du, ich mache das Entscheid jetzt einfach so. Ich möchte gerade eine Person anrufen, ohne dass...
Dann sag das doch. Ja,
mach ich doch.
Depp.
Essen und winken.
Schmeckt oder schmeckt nicht?
Doch, 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 ganz hervorragend.
Ah.
Sollen wir den live trinken oder darf ich schon mal? Und Helbing, ne?
Da ist Tims Helbing. Wir sind in der Kategorie Essen Prost. Und Winken angekommen, die sich allergrößter
ich liebe Helbing. Ich muss jetzt.
Prost. Tim.
Ja, ich mach ganz kurz einen Höflichkeitsschluck.
Ja, ich habe wieder Vollprofi, habe mir Wasser reingemacht.
So.
Ich nicht.
Hering, weder eingelegt noch gebraten, noch als Matthias. Essen oder winken, Mike?
Ja, das ist tatsächlich, also das Westküstenkind aus Dithmarschen mag das nicht. Also ich mag keinen Hering.
Tim?
Kulinar, du wirst immer Essen bei mir finden. Es gibt kein Winken bei mir. Also es ist einfach für mich irrational. So, es gibt Dinge, die finde ich mal gut, mal schlecht. Es gibt aber einen Winken-Hering, wenn wir unsere Branche nochmal angucken, die Ausbildung des Koches. Der Hering ist ein Kochbuch, in dem überwiegend Garnituren stehen. Garnituren sind fest zusammengeführte...
Geil, was du für ein Spagat findest.
Aber ist ja gar nicht so schlecht, ne? Sind immer wieder die Momente, wo Tim mich für hasst, wenn ich sage, jetzt bin ich wieder beeindruckt von dir.
Ich bin auch, schau mal meine Fresse.
Du hast ja wirklich Ahnung von dem, was du da machst.
Wahnsinn,
ja,
solche Klappspaten. Nee, der Hering ist ein Buch, mit dem wir uns in der Ausbildung beschäftigen müssen. Da stehen feste Garnituren. Und die müssen wir auswendig lernen, um sie dann in der Prüfung zum Besten geben. Da steht dann, Grand Mère ist sowas wie Champignons, also ziselierte Champignons.
Ziseliert, ja, genau.
Perlzwiebeln, Speck und das Ganze wird angeröstet und mit einer Demi-Glas arrosiert, um das als Garnitur auf ein Hühnchen
zu geben. Zwiebeln sind auch interessant.
Das, glaube ich, ist ein veralteter Ausbildungsansatz, heutzutage noch Garnituren anzuwenden. Es geht nicht um die Grundausbildung der Technik.
Glaubst du übrigens, weil Ausbildung jetzt gefallen ist, glaubst du, dass das klassische Ausbildungsbild das gleiche bleibt in Deutschland?
Nein, eben nicht.
Da willst du gerade hin.
Genau, da will ich gerade hin.
Okay.
Da haben wir auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass eben auch Ausbildung sich weiterentwickeln müssen. Ja. Dass eben Inhalte sich weiterentwickeln müssen. Da tun wir uns wahnsinnig schwer mit nach wie vor. Und deshalb mal auch da der Aufruf, wenn sich, und ich weiß, dass viele Menschen sich damit gedanklich in kleinen Runden wirklich beschäftigen. Ich selber habe keinen Ansatz dafür, wie da wirklich mal was Intelligentes draus entstehen kann. Außer jetzt bei den Jeunes de Restaurateur, die wirklich so eine zweite Ausbildung, einen eigenen Ausbildungsweg noch zusätzlich anbieten, der glaube ich ganz spannend ist. Denn die Köche stehen vor neuen Herausforderungen als noch vor 20 Jahren.
Absolut.
Und wer das so konsequent ignoriert, wie einfach der Ausbildungsbereich, gerade was die theoretischen und fachlichen Prüfungen angeht, schwierig. Das wird den Beruf nicht unattraktiv machen, nur nicht mehr zeitgemäß. Wir haben, unser Problem ist nicht, dass wir ein Fachkräftemängelperson, also haben wir auch, aber gar nicht so, sondern dass die Ausbildung zu einem Fachkräftemangel führt, weil sie nicht mehr zeitgemäß ist. Das heißt, das, was ausgebildet wird, können wir in den meisten Fällen gar nicht mehr benutzen.
Darf ich angeben?
Du darfst.
Ich habe ja nicht Abitur, aber ich habe 2002. Pass auf. Nee, jetzt kommt's, ne? Deswegen ich einmal angeben, aber nicht, weil ich angeben will. Mhm. Ich habe 2002 meinen Meisterbrief gemacht, ne?
Ja.
So, pass mal auf, in Österreich, da habe ich
in Österreich.
Ja, den habe ich in Österreich gemacht, da habe ich gedacht, chemisieren. Leck mich am Arsch. Habe ich dann gefragt, wer macht denn den Scheiß noch? Also für die, die es nicht kennen.
Ja, bitte.
Du musst halt dieses Gut, was auf einer Meisterplatte drauf ist, ne? Musst du dann in Gelee tauchen und das darf keine Blasen haben, darf nicht Öl, das muss...
Die Schauplatte? Die Grand Hotel Schauplatte.
Genau, und da habe ich 2002, habe ich schon gedacht, was seid ihr für Spritzer, Alter, das macht doch keine Sau. Das habe ich in der Ausbildung irgendwie einmal oder zweimal gemacht. Ja. Das war's.
Macht heute Aga.
Ja, und ich denke mir, das ist ja schön, aber... das gehört auch, ist doch nicht mehr fressbar. Also nee, das ist doch scheiße.
Es dauert zu lange. Es dauert zu lange, zu schnell.
Aber wann und wie wird sich das ändern? Das Ausbildungsverhalten? Naja, das ist nur,
wenn wir Gastronomen alle zusammen irgendwann mal sowas wie eine Einigkeit finden oder einen Bereich finden, zu überlegen, welches Wissen, wie ein Big Think Tank irgendwie zu sagen, was können wir denn dazu beitragen? Wir können uns immer nur hinstellen und jammern oder wir können auch mal was dazu beitragen. Und da gibt es mit Heiko Antoniewicz, glaube ich, der eine Art Ausbildungsakademie
schafft. Ja, eine Akademie, genau.
Finde ich aber falsch, weil das ist wieder eine Elitebildung. Mhm. Das ist auch das, was ich bei den Jeunes nicht ganz so gut...
Ist auch nicht mehr so zeitgemäß, wenn man das Thema, was wir vorhin besprochen haben, das passt nicht mehr so.
Sondern dieses Wissen, die Energie, die wir da alle haben und das Bedürfnis, das wir vor allen Dingen alle haben, gemeinsam auch mit der Politik, die muss man dazu eben auch reinholen, weil Bildung ist Ländersache. Und das mal über den Tellerrand hinaus irgendwie vielleicht zu einem Bundesding machen, um dann wirklich zu sagen, okay, was müssen wir machen? Wie oft müssen wir uns selber überprüfen? Und wie oft sind wir in der Lage, Ausbildungsinhalte auch mal zu verändern? Denn das ist wie in der Medizin. Jemand, der heutzutage Medizin studiert, studiert anders als der Hausarzt vor 40 Jahren.
Ja.
Aber der Hausarzt ist trotzdem verpflichtet, sich immer neu zu informieren.
Ich finde, der Grundstock darf ja so bleiben.
Wir bilden noch aus wie vor 30 Jahren. Mhm. Dann geht es um Soßen. Gibt schöne Beispiele. Ich habe das schon mal erzählt, dass einer meiner Auszubildende einen Punktabzug bekommen hat, weil er über Soßenreduktion gearbeitet hat. Jetzt geht es darum, ein Auszubildender, habe ich gerade gehört, der hat beim Abrösten von Knochen, also es ist die Herstellung von Jus, kein Mehl zum Einsatz gebracht, weil er sagt, das brauche ich nicht, das kann ich so alleine irgendwie so. Und dann hat man, und er kannte das auch nicht mit dem Einsatz von Mehl. Ja, und
kriegt er von so einem alten Knopf getragenen Koch, kriegt er dann Abzüge.
Ja,
und so schaut's aus.
Das sind dann so Dinge, wo das ist nicht mehr Zeit.
Nee,
frag ihn ab, ob Dinge gehen, ne, und warum, wieso, weshalb, aber bewerte das nicht mehr, solange das Produkt gut ist. Denn wir haben so viele Wege, die inzwischen kulinarisch nach Rom führen, mehr denn 100 je. Und es kommen immer mehr dazu.
100
und das ist auch das gute Recht, jedem Einzelnen abzuverlangen, zu sagen, ich mache das auf meinen Weg, aber ich weiß, wie ihr es wollt.
Genau. Und ich finde, genau das gehört nämlich auch in so ein Prüfer rein, in die Birne, ne? Dass der vielleicht einfach auch mal den Schneid hat. Ne? Der muss ja auch nicht glauben, dass er gleich sich irgendwie behaupten muss. Der kann doch einfach mal abwarten und sagen, pass mal auf, den Weg schaue ich mir an.
Richtig.
Was dabei rauskommt. Und wenn der Weg geil ist und mir einen dabei abgebe, wenn ich einen Löffel probiere, dann ist das in Ordnung für mich. Ja. Dann kann ich vielleicht darauf hinweisen, ist nicht mehr ganz so klassisch, aber Ergebnis.
Ja, oder man differenziert, und ich glaube, das gibt es teilweise auch schon eben zwischen Systemkoch und also wo es um wirklich eine klare Systematisierung, aber auch da geht es eher um Techniken, um Hygieneregeln, also um Cook and Chill, um solche Sachen. Das sind alles wichtige, relevante Dinge, von denen ich zum Beispiel gar keine Ahnung habe. Deshalb bin ich so froh, ob meine Mitarbeiter, die verstehen, wie Prozesse gehen, weil ich bin noch klassischer Koch und die Bullerei nur mit mir, nur mit meiner Attitüde wäre so überholt und veraltet.
Aber bist du ein Chef oder ein Restaurantinhaber oder ein Gastronom, nenn es wie du willst, der bestimmte Dinge in einem Vorstellungsgespräch oder in einem Probekochen abfragt oder abguckt zählt am Ende des Tages an euch beide gerichtet die Frage nur das Ergebnis und zwingend die Individualität des jeweiligen Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin?
Kann ich dir beantworten?
Bitte mach du das.
Das interessiert mich ein Scheißdreck, was auf dem Scheißpapier steht. Das ist, was soll der Kack, ne? Wenn einer kommt und sagt, er kann das und er will das und er will es probieren, dann lass ihn doch probieren. Dann kann ich mir das ja 14 Tage mal anschauen oder 4 Wochen. Und dann bilde ich mir mein eigenes Urteil. Nicht, was irgendwer Hans Dampf aus seinen Gassen geschrieben hat, weil ich weiß ja gar nicht, wie der tickt. Also ich schaue mir die Leute lieber an und sage, okay, und der hat Bock. Ich nehme auch Ungelernte, wenn er Bock hat und Lust hat, sich weiterzubilden, wenn er sich vielleicht das eine oder andere Food-Magazin kauft und nicht einfach nur, übrigens Kochprofis, ne, Rettungsformate, ne, habe ich gesagt, hast du mal ein Buch gekauft? Nö, hab ich nicht. Hast du ein Food-Magazin gekauft? Nö, hab ich nicht. Ich sage, was war dein Konzept? Machen wir ein bisschen anders machen. Ich sage, was ist anders? Weiß ich nicht. Ich denke mal, und das ist, ne, lass ihn doch einfach mal arbeiten und das schaue ich mir an und wenn der wirklich willig ist zum Lehren, das machen wir, herzlich willkommen in meinem Gastroarm auf jeden Fall.
Ja, das Einzige, worauf ich ein bisschen achte, aber oder wo ich eine Frage zustelle, wenn sehr häufige Platzwechsel stattgefunden haben. Das ist immer für mich, aber das liegt daran nicht, weil ich den Menschen das abspreche, sondern das ist für mich schwierig. Du musst verstehen, gerade in so einer Art Küche wie der Bollerei, du wirst grundsätzlich erstmal mithalten können, aber um das System zu verstehen, brauchen die meisten ein bis drei Monate. So, und wenn die nach 6 Monaten wieder gehen, habe ich eigentlich Effizienz nur 3 Monate.
Wärt ihr in euren Restaurants die besten Köche?
Nee, mein Küchenchef ist jetzt mittlerweile, den kenne ich aber seit seinem 15. Lebensjahr, schöne Geschichte, müsste mal was erzählen. Apothekersohn, der eigentlich Koch lernen wollte und bei mir 2005 in der Küche stand, in einem bezahlten Kochkursabend. Und der hat geschnippelt wie ein Großer und dann habe ich gesagt, was ist denn mit dir los? Ja, das ist super. Ne? Und zahlt damals, weiß ich nicht, mit 130 Euro oder sowas angefangen. Und der ist heute mein Küchenchef, endlich. Ich habe das 15, 17 Jahre an dem gebuhlt und der ist jetzt da. Geil. Und das ist richtig geil. Wir kennen uns in- und auswendig. Und trotzdem kann ich meinen Teil dazu beitragen. Weißt, er ist schon auch dann auch dankbar, sagt, boah, aus der Sicht habe ich es nicht gesehen. Das ist auch unsere Aufgabe, die Sichtweise zu ändern.
Komplett.
Und der hat beim Bründelmeier als Küchenchef gearbeitet, der hat Gummio, Hauben gekocht, alles. Und trotzdem partizipieren wir voneinander. Aber dass ich jetzt besser koche, wie der, nö. Das würde ich jetzt auch
und
nicht
du? Ich würde sogar sagen, ich bin der schlechteste Koch, aber ich bin der beste Schmecker. Also ich glaube, es gibt keinen besseren als mich in unserem Haus, der die Komplexität von Gerichten mit ihrer Auswirkung auf den Gastraum Geschichten erzählen. Da gibt es keinen besseren.
Ich glaube, das beweist du jetzt seit 7 Jahren noch.
So, das ist so. Bin ich der Beste? Ich kann, das habe ich aber schon ein paar Mal erzählt, ich bin in der Not, glaube ich, der beste Koch, der aus nichts schnell was Bemerkenswertes machen kann, weil ich kein Konzept habe.
Ich glaube, wir sind vom Typus, wollen wir das auch gar nicht. Wir wollen gar nicht die Besten sein.
Aber wir wollen einfach
ganz gut sein.
Aber das Ding. Definieren nochmal von Best. Irgendwie mag ich diese Superlativierung einfach nicht. Mhm. Irgendwas stört mich dahinter, weil in was, in wie, von welcher Betrachtungsweise aus, bin ich ein brillanter Hand? Na, auch. Ich bin ein guter Koch, fertig. So, und meine Mitarbeiter können in Einzelnen, wie ich habe gerade Alexander Höger, ist mein Küchenchef aus der Guten Botschaft, der ist sensationell in der Perfektion und der sorgt gerade dafür, dass die Bullerei auch handwerklich gesehen ein Next Level betritt. Wir haben den klassischen Küchenchef, der bei uns ist, Simon. Simon ist führt ein Team brillant. Simon Sauter führt das Team und hält das Schiff am Laufen und entwickelt sich gerade in der Kreativität sehr, 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 sehr gut. Und dann haben wir ein bisschen den Systematiker, Sebastian, der es geschafft hat, dass die Küche, wann immer man die Küche betritt oder die Kühlhäuser betritt, und das ist eine Riesenleistung bei so vielen Köchen und so einem Geschäft, immer akkurat, immer nachvollziehbar, immer lesbar sich beschäftigt, neben auch der Weiterentwicklung der Qualität der Speisen.
Wie viele Köche hast du jetzt in der Bruder?
Heute weiß ich es wirklich gerade nicht, mhm. Aber es müssten um die 24 sein.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Na, das gibt es selten übrigens. Ja, ne? Ja.
Das muss man sagen. Aber das ist meine Entscheidung. Ne? Also mhm. ich könnte das System jetzt weiterentwickeln, um Mitarbeiter einzusparen, aber ich habe noch sowas wie einen Kochstolz. Auf jeden Fall, ich möchte, dass wir alles selber kochen. Übrigens mhm. auch eine große Frage gerade. Würde ich gerne mal einen Raum stellen. Du berätst und entwickelst ja, und jetzt nehmen wir mal den Privatkochbereich, dann in den professionellen Bereich, auch für die Zuhörer, die selber keine Gastronomie betreiben, mhm. aber empfinden. Convenience mhm. war für mich früher ein Schreckensgespenst. Mhm. Respektive eine Zeit lang habe ich es auch eingesetzt, aber ich habe mich war nicht sehr stolz drauf. Ab wann ist Convenience absolut legitim und nicht mehr vermeidbar? Und ab wann würdest du sagen, ethisch, moralisch schwierig?
Das ist eine richtig gute Frage.
Danke.
Also ich glaube...
Kam nicht spontan gerade. Ja, du wirkst einigermaßen kompetent.
Ja, danke.
Das hatte ich hier die ersten 10 Minuten nicht.
Hat sich draußen anders angehört. Du greifst zum Zirben. Hey, ich wollte nur gucken, was den musst du übrigens mittrinken. Ne?
Ja, mit Wasser. Zirben trinke ich mit.
Passt, okay, alles klar.
Konvenienz.
Gute Frage.
Ja.
Ich glaube... Darf ich das anhand von einem Beispiel von mir sagen?
Selbstverständlich darfst du das.
Weil das ist das Beste.
Ja, außer du fragst die Gastropolizei Sebastian E. Merget.
Nee, kann er machen.
Okay.
Ist völlig in Ordnung.
Okay, ja. Passt. Überstimmt.
Passt gut rein.
Achso, du machst mit. Ja, ist okay. Folgendes.
Gastropolizei.
Gastropolizei ist auch geil. Bauchbinde. Bauchbinde, Gastropolizei. Ja. Das ist geil, ne? Aber der hat gar keinen Bauch.
Übrigens, eigentlich müsste Mike jede seine Sendung mit dem Wort Mic Drop beenden, findest du nicht?
Ah, den fand ich gar nicht so
schön. Der war ganz
also, gut. Merke.
Ja. Ja. Herr Rasmus, bitte, hören Sie zu heute.
Ja. Mic drop.
Ja. Also Convenience.
Ja, Convenience. Mhm. Also,
Seit wann gibt es ein Convenience? Seit wann ist das ein Thema?
Boah, scheiße, seit wann gibt es die kühle Pizza?
Das können wir ja nachher fragen.
Ewig.
Lass ihn doch erstmal die erstgestellte Frage mhm. beantworten, das Thema aufmachen, groß, und dann kommst du mit deinem Detailversessenheit. Bitte.
Boah, das hast du jetzt auch.
Das können wir ruhig drin lassen.
Übrigens, die erste Tiefkühlpizza der Welt kam 1970 raus.
Bist du?
Von Dr.
Wahnsinn. Oetker. 71 wäre besser, ne?
Von Dr. Oetker.
71 wäre besser.
Da wurde der 71er Jahrgang wurde 70 in den Ofen geschoben.
Die 70 wurde geschoben, ja genau, und 71 gefloppt, ne? Ja, denke ich mal. Ja. Nix gegen 78, ne? Ja, 78 ist also so ein Durchgangsposten.
Mit sehr viel Unterhitze.
Sebastian, du bist so ein Durchgangsposten. 78er Baujahr ist so.
79.
Ist fast 79?
Oh, okay. Ja, ich war eher
aber der war gut jetzt gerade, ne? Ja, 71, ja. Weißt du?
Ja, absolut. Sehr froh, dass der Papa nicht so viel in die Sauna gegangen ist, sonst würde ich hier nicht sitzen.
Ja, wir sind jetzt wir gerade genau auch, was die Tonalität angeht. So ist das aktuell
ausgezeigt.
Okay.
So. Convenience.
Warte mal.
Convenience.
Okay.
Convenience.
Ich bin da wie du, Tim. Hm? Also ich habe das auch einfach alles irgendwie nicht toll gefunden und scheiße. Und ich bin auch grundsätzlich... Ich bin auch einfach der Meinung, das ist doch alles, was privat passiert, sei gestattet. Wer was wie kauft, sei gestattet. Wir können nur dazu beitragen, dass man dem einen oder anderen vielleicht anschubst und sagt, du kauf ein bisschen bessere Lebensmittel, besseres Fleisch etc. Aber es ist...
Du bist der Profi auch, ne? Und auch für den Inhalt verantwortlich. Ja. Die Herrschaften, die den Begriff
Convenience
nicht genau umsetzen können.
Convenience ist...
Was ist Convenience?
Ist das echt so, dass man das erklären muss? Das ist ein vorgefertigtes Produkt, ne? Ob das im Frische-Bereich, Tiefkühlbereich, vakuumiert etc. Von der Beilage bis mittlerweile gegartes Fleisch ist, wo du es nur noch...
Gut, ich greife vor.
Also wie sagt man
rein theoretisch ist das Fischfilet, Schlemmerfilet Bordelais, ist klassische Fertig-Convenience, bedeutet nämlich nur noch warm machen und so servieren, wie es auch in der Schale ist.
Okay. Das bequemes Essen.
Oder die Kartoffeltasche gefüllt mit Blablabla.
So, das ist die klassische Convenience, wenn Leute sagen, naja, Convenience geht gar nicht.
Genau.
TK-Erbsen sind auch Convenience.
Ist auch Convenience, aber völlig in Ordnung.
völlig in Ordnung, so, in meinen Augen. So.
Ja,
Ketchup in meinen
Augen.
Ist eigentlich Convenience.
Absolut.
Aber überhaupt nicht als solches gesehen.
Ja, stimmt. Mhm. Auch das ist richtig.
Dankeschön. Danke.
Aber das, da bist du mir auch das voraus. Das ist auch gut so. Mhm. Ich bin irgendwann an meine Grenzen gestoßen, wenn ich dann als Gastkoch, es gibt ja Leute, die buchen mich, ne?
Das ist auch Quatsch.
Ja, ja, tatsächlich. Ja. Endlich, wer zieht mich? Ich habe das gehört, der kommt nie dran. Übrigens, dieser Wirt.
Das kannst du jetzt erstmal bei dem einen.
Nee, du schraubst jetzt den Zirbel auf. Das ist mein Stammdealer. Und zwar, der hat ein Wirtshaus bei mir in Scharnstein, das ist der Heli. Der ist seit seinem 19. Lebensjahr. Und der ist wird 58, ist der in dem Laden. Und den setzt er selber an von der Zirbel. Also nur mal, dass man das mal ganz kurz erwähnt hat. Ja. Convenience, ich bin dann irgendwann auch an meine Grenzen geraten. Da sind wir aber wieder bei Personalproblemen etc. Wir reden auch vor Corona.
Ist ja nicht genau, danach frage ich. Also ist genau darauf zielt meine Frage ab.
Und da kann ich wirklich dir sagen, dass dann irgendwie, ich war in Tirol in einem Hotel, der hat mit mir den Vertrag gemacht, der Vertrag wurde unterschrieben. Dann sagt natürlich dieser Unternehmer, du, den Rest machst du mit dem Küchenchef aus. Passt, mache ich. Ne? Dann habe ich mit dem Küchenchef telefoniert und das Mitarbeiterproblem haben wir übrigens auch schon vor Corona gehabt, das hat jetzt nur alles nochmal multipliziert. Dann habe ich mit dem telefoniert, habe gesagt, du, pass auf, schick dir mal ein Menü, in die und die Richtung geht's, ist der und der Monat, das sollte drin vorkommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das so stimmt, aber ich sag, du, ich brauche in der Vorspeise dreifärbige Pasta und wollte ein bisschen was will man ja auch so, ne, machen. Also, boah, du, ich habe jetzt eigentlich nur noch einen starken Mann als Sous-Chef und der Rest und Patissier auch ist dann irgendwie weggebrochen, hat sich ein Bein gebrochen im Skigebiet und so. Kannst du das nicht vorbereiten? Aber ich gesagt, du, das vorbereiten ich selber schaffe ich nicht, weil ich so viel unterwegs bin. So, jetzt musste ich irgendwann auf Convenience zurückgreifen. Da habe ich gedacht, ich kann ja, das ist eine Hilfe, so eine Pasta kaufen, ne? Die ist halt, die kannst ja an die Wand klatschen, ne? Das können die auch ruhig hören, die Leute, die da sowas fabrizieren.
Hilkona.
Das ist ja
Lötleute. So. Das merke ich mir so. Das Wort.
Was?
Lötleute.
Ja. So, und dann gibt es aber eben Manufakturen, die das wirklich hervorragend machen. Und die vielleicht dann auch sogar so weit sind, das ist ja passiert in den letzten Jahren, die nach meiner Rezeptur auch mir meine dreifärbige Pasta machen. Und dann sage ich danke. Dann sage ich danke, danke.
Wer
Raffaele zum Beispiel macht bei mir die Pasta gut. Zum Beispiel. Italia Amore, Norbert Kier in Südtirol macht mir auch Pasta zum Beispiel. Also das ist ein schönes Beispiel. Ne? Ich habe auch hier und da mit der Firma Aumerk damals toll gearbeitet, weil wenn ich einen großen Event habe und du hast nur noch zwei Leute in der Küche und ich komme dann ja auch selber zum Kochen, dann ist schon schön, wenn ein Bürgermeisterstück oder ein Schmorfleisch irgendwie fertig ist für 140 Leute, weil keine Leute da sind. So, und mit dem kann ich mich nicht nur anfreuen, sondern das finde ich auch in Ordnung. Das ist dann auch fein. Wenn es eine Manufakturware ist, deren ich auch ein Rezept auch nochmal schicken kann, das finde ich super. Ich frage natürlich, was hast du wirklich selber im Programm? Und und da darf man die Patisserie Walter zum Beispiel auch mal nennen im Dessertbereich. Ne? Veronique Witzigmann macht mittlerweile tolle Sachen. Und da greife ich drauf zurück, weil es eben nicht das Convenience von der Stange ist, sondern die gehen auch auf mich ein. Und wenn ich das nicht machen könnte, dann könnte ich diesen tollen Abend gar nicht machen und könnte nicht 120, 130 Leute glücklich machen, die sich freuen, dass sie heute einfach da sitzen und schön speisen. Und es ist sehr wohl mein Essen, weil ich mache die Feintuning, das mache ich. Ich mache die Fonds, ich mache die Soßen, ich mache den Geschmack. Aber das ist für mich dann in Ordnung. Manufakturware und dann noch vielleicht so Private Label nach meiner Rezeptur. Danke, dass es euch gibt. Und so kann ich meine Fresse weiter im Business halten.
Also ich sehe es ähnlich. Es ist so ein Gastwirt- und Gästeverhältnis. Kein Gastwirt macht den Job oder kein Koch macht den Job irgendwie oder die Arbeit einfach nur for the goodwill, sondern die meisten versuchen damit, sich ein Leben zu finanzieren. Und wenn die Preispolitik...
Was
die
okay hat, ist.
Total ja. Okay. Und es gab in Deutschland früher so einen faszinierenden Moment, wenn der Gastwirt das Bier um 10 Pfennig teurer gemacht hat. Dann lief er Gefahr, aus dem Dorf gejagt zu werden und zwar mit Pauken und Trompeten.
Weil er ein Geld machen will.
Weil er ein geldgeiles Stück ist. Und wie kann er nur? Also, das machen die meisten Gastronomen 3 Jahre zu spät. Nicht in dem Moment, so wie jetzt gerade. Mhm. Wir haben jetzt gerade eine Teuerungsphase und wir weigern uns gerade diese Teuerungsphase konsequent auf die Verkaufspreise umzulegen, weil Absolut. Wir glauben, wir hoffen, dass wir, vielleicht ist es ein Fehler, aber wir glauben gerade sehr daran, zu sagen, das wird sich beruhigen oder ein bisschen verlangsamen. Und dann treffen wir eine intelligente Entscheidung. Ob wir, also beruhigen im Sinne von, es normalisiert sich wieder, oder wir bleiben in der Welt und dann müssen wir auch nachziehen, weil der Gast hat das momentan nicht verdient.
Genau.
Weil er allen Ortens damit konfrontiert
wird. Ich finde, wenn man dann irgendwo dann mal eine kleine Erfolgsgeschichte geschrieben hat, finde ich es auch wirklich legitim, dass ich das ein bisschen kompensiere und auch subventioniere aus meinem Vorhandenen.
Ja. Ja.
Weil ich will meinen Gast haben. Ich will ihn einfach spüren. Ich will, dass er kommt und absolut nicht denkt, ich kann nicht mehr.
Jetzt hat aber der Gast auch natürlich das Anrecht, wenn er Geld dafür bezahlt, nicht was zu bekommen, was nicht dekliniert, also nicht deutlich gemacht worden ist. Also wenn ich jetzt einen Erbseneintopf bestelle und ich bin bereit dafür, keine Ahnung, 5 bis 8 Euro auszugeben, nicht ich, bin bereit mehr, und ich bekomme Sonnenbassermann, dann halte ich das für nicht richtig.
Mhm.
So, außer steht Sonnenbassermann drauf. Dann darf man das auch ruhig sagen. Aber der Convenience-Markt, dieses Unterschiebens von eingekaufter Ware, auf den ich keinen Einfluss mehr habe, das hat sich Gott sei Dank in den letzten 10, 20 Jahren wahnsinnig verändert. Also, ich bestelle teilweise in der Bollerei aufgrund des Volumens, was wir haben, vorgeschnittenes Gemüse. Da könnten böse Zungen jetzt behaupten, ja, wieso hast du das nicht selber aus dem Acker getreten? Weil ich sage, ja, weil ich andere Herausforderungen gerade habe. Und
wer soll das zahlen?
Wer soll das zahlen?
Also, aber wen fällt's auf?
So. Und weil die Idee dahinter ist, dass ich, wenn ich ein vorgeschnittenes Gemüse bestelle, habe ich weder Abfall, keine Putzabfall.
Absolut
richtig. Ich habe Arbeitskraft, die ich sparen kann, und die Fachkraft ist teuer und ich kann sie auf das Wesentliche einsetzen.
Ja. Und die Zeit auch wieder, ne?
Die Zeit kommt dazu, plus. Es gibt Bereiche, wir haben Gott sei Dank das Glück, dass wir eine eigene Produktionsküche haben. Das ist das, was du ansprachst. Das heißt, auch wir lassen uns fertig vorgekochte Fonds und Jus anliefern. Allerdings intern. Es gibt aber inzwischen auch Unternehmen, die das in einer recht guten Qualität machen. Und wo man sagen kann, ja, wenn ich sie genauso auf den Teller packe, ja, dann mogel ich ein bisschen. Aber die sind meistens zu vollenden. Das heißt, sie nehmen dir 3/4 deiner Arbeits- und der Energiekosten und der Geräte etc.
Absolut,
die
richtig.
Nehmen sie ab. Aber du hast die Chance, darauf noch ein Viertel eigenen Anteil draufzupacken. Ja. Und damit die Kreativität, den Charakter und die Essenz des Gerichtes herzustellen.
Genau, das ist das Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel als Gastkoch da bin, dann sage ich denen, koch mir bitte eine Demi-Glas.
Ja.
Dann ist das für mich in Ordnung und es ist trotzdem am Ende mein Menü und mein Essen, und weil ich es abschmecke und mache.
Ich differenziere zum Beispiel bei Pasta ganz deutlich, gefüllte Pasta machen wir intern, weil das kann, finde ich, noch nicht kein richtiges Produkt. Es gibt eine Firma, für große Events benutzen wir die auch, die auf Auftrag diese Firma am Teich gearbeitet hat, die Füllmenge, ich habe gesagt, das ist mir mal zu trocken, könnt ihr das fester mit den Abfüllanlagen machen? Weil ich kann heutzutage keinen Menschen mehr hinstellen, der 1000 Portionen Ravioli macht. Jetzt könnte ich sagen, packe ich nicht auf die Karte. Dann bin ich aber auch inhaltlich bald nicht mehr wirtschaftlich.
Genau.
Also es gibt immer so dieses Pro und Contra.
Wo hört das auf? Ne?
Und ich finde auch, dass keiner, der für seine Kochleistung besternt werden will oder ähnlichen, sondern der dem Gast einen guten Abend, ein gutes Produkt anbieten will, sollte sich mehr und mehr damit auseinandersetzen und mehr Bereitschaft ziehen, weil ich merke, ich blocke noch. Ich will's noch nicht. Ich bin noch, ich habe, das war die Frage nach der, wie viele Köche arbeiten wir? Bei mir arbeiten 24 Köche. Ein Laden, der auch nur ansatzweise nicht die Fülle hätte wie die Bollerei und dieses Schlachtschiff durch auch Name, Lage etc., müsste auf diese 24 Köche langsam ein Minus setzen.
Vielleicht sagt man den Leuten, die jetzt zuhören, nochmal genau, wie viele Sitzplätze du denn hast in der Bullerei und vorne im jetzt heißt es nicht mehr Deli, gell? Vorne ist jetzt, oder?
Ist immer noch Deli.
Ist immer noch das Deli.
Ja, ich bin da relativ
unkreativ. Wie viele Sitzplätze hast du da drin und draußen, wenn man das dazu zählen würde?
Ich weiß es nicht.
Ja, aber
130 sind, glaube ich, im Laden, also im Restaurant, 50 ungefähr vorne und Terrasse weiß ich nicht.
Ja, aber 24 Leute.
Ja.
Die sind hier Finger in Po Mexiko.
Ne? Ja, also schon.
Da ist aber Attacke, ne?
Aber wer würde denn das vorgeschnittene Gemüse anpissen?
Keiner. Nein, ich wollte schon sagen.
Nein, also wem fällt das überhaupt auf?
Das ist eine offene Frage. Sagen, weil es angepisst ist.
Das Convenience nicht einfach nur mit einem Wort zu beantworten ist, sondern es ist sehr differenziert zu betrachten. Ja. Das Patisserie Walter, du wirst auf keinem Event der Welt, also in Deutschland gerade unterwegs sein, wo mehr als 200 Leute sind, in Anführungszeichen, wird immer sein. Und da sind wunderschöne Dessertplatten angerichtet, also sind schön chemisiert, so angerichtet und so. Das ist sehr oft Patisserie Walter, weil sie auf allerhöchstem Niveau die Arbeit übernehmen, die du auch in deinem Betrieb machen würdest.
Genau.
Würden wir jetzt anfangen, ich sag mal, ich weiß es nicht.
Ich kann das sagen, Leipziger Gemüse, Leipziger allerlei.
Ja.
Wenn wir das nehmen.
A la Creme, fertig, abgeschmeckt. Fertig,
abgeschmeckt ja. Mit ja. Irgendeiner scheiß Bechamel und dann das ja. Da reinschmeißen, dann sind wir durch. Ja. Dann sind wir tot, dann ja. Ist fertig. Ja. Mhm. Wenn das nicht mehr sich abhebt von dem, was ich zu Hause mache, ja. Dann können wir einpacken.
Also ja. dein Hühnerfrikassee dürfte so nie funktionieren.
Das wäre schade und dann würde ich auch den Gast betrügen. Ja. Dann würde ich ihn wirklich betrügen.
Genau.
Also dann würde ich sagen, da ist was mein genau. Charakter, mein Geschmack, mhm. Was nicht mein Geschmack.
Und das ist das Schöne, dass es das Leute wie uns gibt, die eine gewisse kulinarische Ethik haben. Und
fast alle von uns. Es gibt wenige, die es...
Also Entschuldigung, dann habe ich das falsch ausgedrückt, aber eben ja. Einige. Und das, den kann man ja auch nicht ans Bein pissen, sondern dem kann man sagen, hey Leute, macht euch bitte die Mühe und schneidet Gemüse. Und wenn das nicht geht, kauft ihr bitte bei deinem Gemüsehändler geschnittenes Gemüse. Geht. Machen viele.
Ja, wir reden von, wenn wir an das Überleben der Individualgastronomie glauben, dann sollten auch die Gastronomen eine Bereitschaft zeigen, und ich tue mich selber noch damit schwer, alternative Lösungsmöglichkeiten zu suchen und nicht mit dem Kopf durch die Wand bis zum geht nicht.
Bekommst nur du die alternativen Lösungen oder ist das auch schon etwas, wo dann Angestellte zu dir kommen und sagen, ey Tim, schau mal, das wäre eine echte Alternative, wäre das nicht geil?
Wenn es das gibt, ja, aber wir haben in der Conti schon damals während meiner Lehre haben wir Baguettes aufgebacken. So haben wir Brötchen aufgebacken. Mhm. Wahnsinnig lecker, frisch.
Go oder No-Go?
Ja? Naja, totales Go. Mhm. So,
also, und gibt es richtig so, geile.
Dafür hatten wir einen Metzger. Also wir hatten einen Metzger, der jedes Tier komplett zerlegt hat von A bis Z.
Hast du schon mal wenn du vom Mack ein Brötchen oder eine Semmel hast, die du dann fertig backst, dann ja. Machst du dir ins Höschen.
Und trotzdem könnte man jeden... Ich habe gebacken zu Hause übrigens und absolutes Go, fertiges Brot zu kaufen. Absolutes Go. Außer ich treffe die Entscheidung, kein Brot mehr bei mir zu servieren.
Ja, aber trotzdem könnte man jeden Gast verstehen, der den ersten Impuls hat, ach, das ist ja gar nicht hier gemacht worden, sondern das wurde einfach nur aufgebacken.
Ja.
Ja, aber wenn du eben auch in diese Billigschiene reingreifst und das, was ich mit dem Gemüse geschildert habe, dann ja.
Apropos
und
das darf nicht passieren. Apropos, der Gaues wird ständig gewünscht als Gast, Tim. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir da nicht so sicher. Wie siehst denn du das?
Also, der Gaues ist, ich glaube, ein Mythos, eine Legende.
Den gibt's gar nicht.
Doch, ein Mythos, eine Legende, ein, wie soll ich sagen? Es gibt niemanden im Bäcker-Business wie den Gaues. No, es gibt eigentlich in der Gastro-Business niemanden wie den Gaues.
Ja.
Und ich bin ein begeisterter Verfechter seiner Backkunst und halte ihn wirklich in seiner Art und Weise, den Mut zum Falschmachen, alles richtig zu machen, für einzigartig. Und wie soll ich sagen, er ist sogar mehr als ein Hausfreund, ein treuer Begleiter, ein treuer Unterstützer und ein aber für einen Postgast weiß ich nicht, ob wir den in den Griff kriegen.
Ja, eben.
Also, der Typ ist
wenn immer ich gefragt werde, antworte ich mit, ich habe doch schon einen Assi hier sitzen.
Ja, also, oder? Also, ja, aber das meinen wir voller Liebe, ne?
Ja,
also,
natürlich voller Liebe, aber...
Lieber Gaues, wenn du das hörst, du weißt genau, was ich meine.
Also ich lade ihn mal ein.
Ist ein bisschen irre. Ja. Auf eigenes Risiko, sehr gerne.
Auf eigenes Risiko,
sehr gerne.
Ja, dass du zu Wort kommst.
Das Tim dann wahrscheinlich zu Wort.
Ja, also,
das wird... Und wir dürfen keinen Alkohol ausschenken.
Ein Irrer, doch können wir.
Doch,
okay. Warte ganz kurz, eine Sekunde bitte.
Ja.
Ja?
Knossi würde wäre mega, wenn du in 10 Minuten hier aufschlägst. Für ein paar Minuten, ist das möglich?
Ja, dann würde ich fast abbrechen. Also in 10 Minuten hier durch sein?
Nee.
Mach mal auf, warte, jetzt haben wir es 37, wirklich 10 vor 5. 10
vor 5?
Ja. Und ich komme rübergerannt. Bis später. Tschüss, tschüss.
Okay.
Boah, wir hätten so viele Themen.
Ja, nochmal, aber das ist jetzt gut. Und diesmal ist es ein Podcast, den wir nicht auf Krampf mit Laberei füllen, sondern jetzt die erste offizielle Wiedereinladung und zwar so schnell wie
möglich.
Genau,
müssen wir, weil der arme Mike hat wirklich voll in die Fresse bekommen. Er kriegt heute kein Essen in der Bullerei, was ich ihm erzählt habe, weil die Bullerei geschlossen ist für das Event. Ja. Er ist der erste Gast, der aufgrund von uns abbrechen muss, weil weder du noch ich Zeit habe.
Naja, so?
Wir müssen den Podcast ja abbrechen. Ich muss weg und du hast einen Termin.
Ich habe eigentlich nichts zu tun, aber ich stelle mich schützend vor dich, ja?
Du Arsch, du sagst doch gerade, du musst rüber. Also insofern müssen wir hier eine Wiedervorlage machen.
Und zwar sehr schnell.
Und zwar sehr schnell.
Würde mich sehr freuen.
Ich möchte an der Stelle, wir brechen jetzt hier nicht überhastet ab, aber ich möchte erst einmal, Tim, unseren Gewinnern und Gewinnerinnen für das Kitchen Impossible Kochbuch gratulieren.
Ja, Mann.
Andrea Ackermann, Paul Engels, Markus Rothart, Mario Dammann und Vanessa Berger.
Wie viele haben wir da rausgehauen?
Sind unsere Gewinner.
Gratulation.
Wir hätten sechs raushauen. raushauen können, ja. So viele.
Haben das ja ich gebe eins oben drauf.
Du gibst noch eins oben drauf.
Ja. Für mich im Oktober kommt ein neues raus. Dann haue ich auch einen raus.
Sieben, haben wir sieben schon.
Hervorragend, gut. Und, weil, pass auf, ihr scheint euch ja irgendwie ganz gut zu kennen, ne? Ja. Ihr seid ja auch beides Medienprofis und ihr wisst ja beide, was ein Pilot ist. Also manchmal wird eine Sendung gedreht oder ein Film gemacht und da hat man total viel Hoffnung reingesetzt und am Ende wird es halt nichts. Mhm. So ähnlich könnte es jetzt eventuell hier mit einer neuen Rubrik enden, die wir jetzt mal hier ausprobieren und mal gucken, ob die auf kurz oder lang hier funktionieren kann.
Das bin ich gespannt.
Und diese Rubrik heißt so...
Das aufgewärmte Interview. Denn aufgewärmt schmeckt alles besser. Zum Beispiel Liebe, Lasagne.
Also, das aufgewärmte Interview, Tim.
Das aufgewärmte Interview.
Pass auf, und das Geilste ist die Mikrowelle klingt.
Das bedeutet, in dieser Kategorie habe ich also ein Interview gefunden, das unser Gast irgendwann einmal gegeben hat. Okay. Ich stelle die Frage, du beantwortest sie und der Gast... Mal gucken, ob er überhaupt noch weiß, was er einst gesagt hat.
Und ich beantworte so, und ich möchte das jetzt noch erweitern, ich beantworte so, wie ich glaube, wie er geantwortet hat.
Ja, natürlich. Das ist ja die Idee, du Otto. So. Also, Mike Süßer, so fing das Interview an. Mike Süßer ist ausgezeichneter Spitzenkoch aus Österreich und viel bekannt aus der RTL2-Sendung Die Kochprofis oder auch Süßer am Morgen.
Ja.
Wir haben ihn rund um den Beruf und die Ausbildung zum Koch befragt.
Ja.
Hallo Mike, war Kochen schon seit jeher deine Leidenschaft oder gab es noch andere Berufswünsche? Mike?
Jetzt habe ich geschlafen. Nee, eigentlich, ich hatte schon immer ein großes Herz für die Gastronomie, da ich auf dem Land groß geworden bin und das Wirtshaus das Zentrum unseres Lebens war. Aber meine eigentliche Leidenschaft war Rennfahrer, allerdings waren meine Beine zu kurz, dass ich nicht richtig ans das Gaspedal durchdrücken konnte und deshalb habe ich meine zweite Liebe gewählt, das Kochen.
Mhm. Gott, Mike hat er nicht Pornos.
Zweite Liebe.
Mike, was hast du?
Das ist auch immer eine zweite Liebe.
Was hättest du damals
gefunden? Ich gehe davon aus, dass ich da geantwortet habe, dass ich Kapitän werden wollte und vergessen habe, dass meine Schulbildung nicht ganz so reicht.
Das Abitur?
Nein, ich habe Hauptschule. Hauptschule?
Du hast doch eben gesagt Abitur.
Nee, ich habe nicht
Abitur. Kein Abitur.
Das verdammt, deswegen habe ich anders geantwortet. Ja, ich glaube, das habe ich in der Art und Weise dann gesagt und habe dann
absolut richtig.
Irgendwie nicht gemerkt, dass da ein bisschen mehr zugehört. Übrigens Schiffsmechaniker, das ist das neue Wort für Matrose.
Okay.
Mechaniker hätte ich auch gesagt.
Ja, und ich war mit 13 und 14, lass mich überlegen, mit 13 und 14 habe ich übrigens meine Sommerferien auf ein Containerschiff verbracht, mit Unterschrift von Mama. Ne? Und ich wollte Kapitän werden und ich sag's ganz kurz, Henry Gerdau, Altes Land, Planetschifffahrtsgesellschaft, da habe ich meinen Lehrvertrag als Matrose unterschrieben.
Shoutout.
Und der ist dann nach der großen Reise in Australien gekommen und hat dann mich ins Zimmer gebeten, pass auf, jetzt wird's gut, und hat dann 300 Mark auf den Tisch gelegt und hat dann gesagt, so, pass mal auf, Süßer, nimmst du 300 Mark, verpiss dich. Und den Lehrvertrag, den lösen wir jetzt mal auf. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, und was soll ich jetzt machen? Ich kriege eine geklatscht von Mami. Hat er gesagt, ja, lern's Koch. Weil ich immer in die Kombüse gesteckt worden ist.
Okay, das Interview muss weitergehen. Was ist denn, jetzt kommst du wieder, Tim, als Mike.
Ja.
Was ist denn eigentlich dein typisch österreichisches Lieblingsessen und was magst du gar nicht?
Generell Österreich, da kommen immer Plattitüden-Antworten. Kennen Sie denn auch Spezialitäten hier aus der Region, wenn man unterwegs ist und sagt, natürlich, ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte oder Österreich, definitiv Knödel. Irgendein Knödel und im Dessertbereich, weil das ist immer schnell daher, sind es die Salzburger Nockerln. Oder der Tafelspitz.
Ja, Mann!
Der Tafelspitz. Ich liebe Tafelspitz. Ja. Ich liebe
Tafelspitz. Der Tafelspitz übernimmt mehrere Aufgaben. Bodenständigkeit, Verfügbarkeit, Wärme und eben auch sowas wie Assoziation.
Assoziation
zur Region.
Sehr gut.
Tafelspitz.
Danke.
Da bitte Tim, schön. Kann man so stehen lassen.
Ja, Mike, kann man so stehen lassen.
Und was sind für dich die absoluten kulinarischen No-Gos?
Die Österreicher essen sehr gerne Innereien und das ist auch mal gern gesehen, wenn man sagt, mit Innereien tue ich mich ein bisschen schwer.
Ja.
Bäuschel, Lunge, Nieren,
Herz,
Hoden, solche Sachen. Richard Rauch. Übrigens, den hätte ich gerne mal als Gast. Richard Rauch. geiler Typ.
Ist ja kein Wunsch.
Ja, ja, also tatsächlich, könnte das die Antwort sein. Innerein, außer Kalbsbrüß und solche Sachen. Und ich gehöre auch noch zu den Leuten, die eine Stopfleber mögen und sowas.
Und du hast das aber, du hast das aber auch noch romantisch, wenn man nicht mit Liebe und einer Demut mit Lebensmitteln umgeht, das sind absolute No-Gos.
Mag ich auch nicht. Aber innerein?
Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Welche Elemente sind typisch für deine Küche? Was macht deine Küche und Speisen so besonders?
Wurde ihm beantwortet, Liebe, Herz, Spontanität, Kreativität und der Liebe zum Produkt natürlich, Demut. So, sowas in der Richtung.
Die Antwort
das ist halt so RT2-Gelaber.
Oh, scheiße, da war er wieder. Hast du gehört? Ne? Du kannst das viel besser.
Papik.
Ich könnte.
Das ist Mama Wutz.
Genau. Ich glaube, das geht um Plattitüden oder was ich nicht mag. Oder was ich. Alter, Leute, wir haben noch nicht mal was gesoffen. Alter, wir müssen das neu durchstarten.
Letzte Frage. Ja, letzte Frage.
Was war die Antwort? Was habe ich da gesagt?
Du hast gesagt, ich mag das Spiel von süß, salzig, scharf, spritzig. Ja,
und er sagt, er hasst die Spitzen.
So, und fehlt jetzt noch ein bisschen salzig drin? Oder
letzte was? Frage.
Ja.
Wie,
ja.
Wie verdienst du dein Geld?
Wann war das Interview?
Ja, das interessiert mich ungefähr.
Sekunde.
Mit den Filmchen, die ich nebenbei mache. Was war das,
fünf Jahre?
Nee, ist schon ein bisschen her.
10?
Das war damals in guteküche.at, das österreichische Gourmet-Portal. Da steht aber leider kein Jahreszahl dabei. Aber so sah Mike damals
22
aus.
22 Jahre bin ich da.
Ja, Weekend, war das nicht ein Fickheft früher?
Nee.
Weekend,
das,
oder?
Nee, das ist Happy Weekend.
Happy Weekend.
Genau, aber tatsächlich, das kenne ich sogar auch noch. Nee, ist es nicht.
Okay. Tracker-Magazin.
Also ich muss dazu sagen, wo das gerade herkommt, mir wird gerade ein Bild gezeigt, wo Mike Süßer eine Schürze trägt mit Happy Weekend
vorne drauf. Ja, ist ein Magazin
als
bei uns.
Als Sponsor. Ja. Wegen des Fleischsalates.
Das kann man so nicht essen in Österreich. Das nehme ich übrigens mit aus Norddeutschland.
Also, wie verdienst du dein Geld?
Ich glaube, dass er das über seine Kochschule, über Unternehmensberatung, Coachings und Kochauftritte.
Mhm. Mike?
Ja, würde ich so sagen.
Ja, also, mit Kochen. Ja. Okay, Abissal TV ist auch dabei.
Okay, ja. Schöne Antwort. Genau. Schöne Antwort. Übrigens, nochmal, das finde ich, ich habe eine seltsame Nähe zu Österreich und zu dieser Welt. Warum bist du da hingegangen? Weil ich irgendwie denke ich so, ja, ich verstehe, was du meinst. Ohne Landesflucht betreiben zu wollen, ne?
Ich bin auch nicht geflüchtet.
Ja, also ohne jetzt zu sagen, ich gehe weg bei Deutschland.
Weißt du was? Wir ticken so unglaublich ähnlich, das sage ich dir jetzt. Und wir treffen uns seit Jahren immer und verstehen uns auch gut. Ich habe gesagt, Buddies sind...
Du redest gar nicht mit mir.
Doch, das ist ein Arsch. Ist das. Oh, Mann, das ist der Grund, wo man... So, darf ich noch einen Schnaps haben?
Ja, darfst du. Also, den Schnaps zum Rauschmiss, dann...
Warte, 10 vor hast du gesagt, ne?
Ja, ich muss 10 Minuten vor.
Die Antwort gebe ich noch, ist tatsächlich aufgrund der Liebe und ich bin auch nicht irgendwie aus, geflüchtet hier.
Ja.
Ich habe halt alles zwischen Hamburg und Sylt war damals ein bisschen zu meiner derzeit, Entschuldigung, alle Dithmarscher und Schleswig-Holsteiner, war so ein bisschen so Niemandsland.
Ja, ist ja so.
Ist so. Und deswegen habe ich mich entschieden, damals auch ganz schnell irgendwie auf Saison zu gehen und ich wollte einfach beten mehr lernen, wie Schollenfilets gerollt mit Schlosskartoffeln.
Mike Süßer war heute hier und ich möchte ihn gerne, sehr gerne, wirklich richtig gerne wiedersehen, weil es macht wahnsinnig Spaß, auf welchem Niveau wir auch mal Inhalt besprechen können, ohne sofort im Klischee Mama Wutz, abzudriften.
Das habe
weißt
ich
du, an wen du mich die ganze Zeit erinnerst?
Erzähl.
Und den ich, glaube ich, jetzt einladen möchte, Björn Freitag. Auch einer der unterschätztesten Kollegen von uns, ein wahnsinnig humoristisch, wirklich weiser Mann.
Ich hoffe, die Redaktion schreibt bei all diesen Gastwünschen von dir auf.
Ich verstehe den Tim, weil das ist einer, der wenigstens, wenn er eine Meinung hat und ehrlich ist, der hat mir mal in die Fresse gehauen, hat gesagt, bei meinem ersten Buch hat er mich in Budersand auf Sylt mal angesprochen und gesagt,
also
du,
sinnbildlich,
ja. Nicht wirklich, ja. Und hat mir gesagt, du pass mal auf, du erzählst, du bist so bodenständig hier und da und Schickimicki ist nicht deins und in deinem Kochbuch ist das erste Bild ein Schickimicki. Okay. Fand ich sensationell, weil halt tough, ehrlich, geradeaus ist, da kann ich besser mit
lieber Mike, nimm es nicht persönlich, dass wir heute früh aufhören müssen. Es ist für den guten Zweck. Dahinter können wir uns wunderbar verstecken.
Charity.
Wir gehen jetzt raus, machen ein Foto und dann war's das. Liebe Fietes, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund.
Mich sehr gefreut.
Bis ganz bald und adios.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.